Folge 151, liebe Advantagerinnen und vorliebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge unseres Podcasts. Mir zugeschaltet, virtuell gegenüber sitzend, ist wie immer der liebe Daniel Wally Masur zu Hause am Starnberger See. Guten Abend.
Hallo Yannick und hallo an alle.
Freut mich, dass wir es beide geschafft haben, unser Schedule wieder so zusammenzufinden, dass wir aufnehmen können. Es ist viel passiert. Wir sind inmitten der Rasensaison, über die wir natürlich reden wollen. Eine Woche vor dem Wimbledon-Start. Es ist viel passiert sportlich, aber auch viel passiert bei uns. Wir fangen mal hinten an mit der neuesten Action bei dir. Du bist gerade aus Berlin zurückgekommen. Ein 24-Stunden-Trip. Und ich kann gleich was dazu sagen, oder sag du erstmal, wo du genau warst, und dann konfrontiere ich dich mit einer Instagram-Aussage von einem unserer Hörer.
Okay, also ich glaube, man konnte es über Instagram ganz gut sogar nachvollziehen, wo ich, ja, wie du schon sagst, knapp 24 Stunden war. Bin ja jetzt extra für den Podcast zurückgekommen, sonst wäre ich natürlich länger da geblieben, aber eine sichere Internetverbindung war mir natürlich extrem wichtig hier für die Aufnahme, deswegen bin ich extra nach Hause geflogen, um mit dir hier aufnehmen zu können.
Der Satz hat doppelten Boden, auf jeden Fall.
ich bin Freitag nach dem Training für einen Tag nach Berlin geflogen. Natürlich habe ich auch die Zugpreise mir angeschaut und musste trotz Bahncard 50 feststellen, dass der Flieger da preislich die Nase vorn hatte. Ansonsten war es eigentlich geplant, dass ich mit dem Zug fahre. Aber so hat es das Schicksal ergeben und das Portemonnaie ergeben, dass ich kurz mal rübergeflogen bin in meine zweite Heimat. Kurz vor Bundesliga-Start, geht ja auch in 3 Wochen schon los. Und habe dann am Samstagvormittag mit unserem letzten Podcast-Gast Diego de Dura trainieren dürfen, der dort, wie alle Hörer hier wissen, beheimatet ist. Und anschließend war ich noch auf einem, Freizeitturnier, was der Instagrammer Ole, den viele aus der Tennis-Bubble kennen, veranstaltet hat. Er macht eine Tour durch ganz Deutschland und Berlin war sein erster Eventtag. Und da meine Freundin in Berlin auch an dem Tag beruflich zu tun hatte, haben wir das Ganze verbunden. Sie war bei den Berlin Open der Damen beim Rasenturnier am Halbfinaltag und da sind wir dann heute wieder gelandet und es war eine sehr, sehr coole Reise zusammen.
Ole de Ole Ole, ne? Oder wie heißt der auf Instagram?
Ja, ganz genau, LK18-Spieler.
Mein Niveau.
Ganz gefährlich, ja.
Nein, aber Spaß beiseite, der macht ja echt viel auf Instagram und jeder, der den Tennissport in irgendeiner Weise präsentiert und promotet, ist ja auch gut für unseren Sport, sage ich jetzt mal. Und der macht ja auf Instagram sehr, sehr viel. Der war auch schon mal in einem Sky-YouTube-Stream mit Paul Häuser und ist ja auch mit ein paar Stars der Szene schon in Kontakt getreten, so ein bisschen auch aus Spaß mit seiner Mannschaft, ne, wo ja auch offiziell oder inoffiziell Alex Zverev mitspielen soll. Die haben es jetzt, glaube ich, auch mal getroffen. Und du warst jetzt bei einem Show-Event da. Tobi Sauter, einer unserer Stammhörer, hat über Instagram geschrieben, auf eine unserer Insta-Story, die dann auch auf dieses Event hingewiesen hat, beziehungsweise er hat wahrscheinlich deine Insta-Stories auch gesehen. Er hat geschrieben, warum hat Yannick nicht gegen Ole gespielt? Das würde ich mir live anschauen mit voller Arena.
Das stimmt. Also ich habe ja auch gegen Ole gespielt. Ich hatte ein Handicap.
Welches?
Das Video.
Oder darfst du es noch nicht verraten?
Ja, das wird dann, da wird es noch ein Video zugeben, okay. Zusammenschnitt von einem Champions Direct, den wir da gespielt haben. Deswegen möchte ich es noch nicht vorwegnehmen tatsächlich. Das wird man dann auf den sozialen Kanälen auf jeden Fall zeitig erfahren. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was daraus geworden ist. Aber es war insgesamt ein sehr, sehr cooler Nachmittag, tolle Atmosphäre. Gut. Bisschen anders als das normale Liga- oder Turniertennis. Sehr, sehr locker, freundschaftlich, gemeinschaftlich, tolles Event, Wetter hat mitgespielt, waren viele Leute da, also ich glaube insgesamt ein richtig cooler Auftakt für ihn und mich hat es auch gefreut, dass ich da sein konnte, neue Leute getroffen, neue Leute kennengelernt, nette Gespräche gehabt und das, wie gesagt, bei einer tollen Atmosphäre, lief die ganze Zeit Musik und ja, sehr, sehr cool gewesen einfach.
Wie ist die Podcast-Höreranzahl in Berlin, im Berliner Raum? Wir haben letzte Folge ja einen Hörer hochgeknackt sozusagen. Man muss es ja in der Hauptstadt nur so vor HörerInnen regnen, oder?
Ja, also ich habe in einigen Gesprächen auf jeden Fall rausgehört, dass cool. Unser Podcast da sehr, sehr gerne gehört wird. Ich hatte wahrscheinlich noch keiner den Mut, mir zu sagen, wie scheiße er das Ganze findet. Nee, aber
es jetzt ist in die wirklich, Kommentare rein, was nervt euch am meisten? Ja,
nein, aber es ist wirklich cool. Du sprichst mit Leuten und dann teilweise erst nach 20, 30 Minuten kommt man dann irgendwie auf den Podcast zufällig und dann bekommt man irgendwie cooles Feedback. Ja, total überraschend. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute auf mich zurennen und sagen, hey, übrigens, ich höre deinen Podcast oder so, sondern es kommt dann so nach und nach ganz, ganz natürlich. Und ich glaube, das ist dann irgendwie noch mal cooler, das dann auf die Art und Weise zu hören. Und ja, wissen auf jeden Fall schon viele Bescheid. Und wenn man dann halt irgendwie so unter die Leute kommt, ist einfach cool, dann so das mitzubekommen, weil digital und übers Internet, ich meine, wir sehen ja die Zahlen und so, aber man stellt sich ja jetzt nicht hinter jeder Zahl irgendwie bildlich jemanden vor, der das hört, sondern es ist sehr, sehr abstrakt. Und ja, wenn man dann immer mehr Bilder von Hörern sammelt, ja, ist irgendwie das Gesamtbild natürlich nochmal viel cooler.
Das ist ja auch ein bisschen das Gefährliche dieses Formats aus unserer Sicht, dass es so vertraut wirkt, wenn wir immer reden, dass man manchmal so ins Reden kommt und vielleicht sogar an die Grenze mal geht, zu dem, was man sich eigentlich vorgenommen hat, öffentlich zu sagen. Also das war bei mir schon das ein oder andere Mal, dass ich gesagt habe, mir vorher vielleicht bei einem kritischen Thema macht man sich natürlich Gedanken, was kann man sagen, wie kann man es sagen, und dass ich dann vielleicht ein paar Prozent weiter sogar gegangen bin, weil ich mich im Gespräch mit dir so wohlgefühlt habe und man ja nicht so diese Audienz vor sich hat, wie wenn man jetzt einen Vortrag halten würde vor 500 oder 1500 oder in einem Tennis- oder Fußballstadion, ne? Da sieht man das sehr aktiv. Das ist ein bisschen gefährlich, ja. Aber das macht es ja auch aus.
Ja, genau, und das ist ja auch die Qualität, die ich in diesen Podcast mit reingebe, dass ich quasi meine Gesprächspartner immer wieder kitzel und da durch geschickte Taktiken und viel Erfahrung im journalistischen Bereich da dann auch die Grenzen ein bisschen verschiebe und den Hörern einfach Infos bringe, die ja sich der Interviewpartner eigentlich zurechtgelegt hatte und da vielleicht nicht so viel sagen wollte.
Und ich wiederum bringe meine Tennisexpertise ein als erfahrener Spieler im gehobenen LK-Bereich, der ist vielleicht nochmal, also wenn ich meine Behinderung nicht gehabt hätte und wenn meine Knie gut wären, wäre ich auch safe Profi geworden, ne? Also das steht ja, ist ja klar. Das ist
diese, ja, wegen Verletzung auch.
Genau,
ja,
dieser klassische WG-Talk. Ja, und was machst du so? Ja, ich studiere Journalismus, aber hätte ich mir nicht das Kreuzband gerissen mit 17, dann wäre ich jetzt da und da, ne?
genau, absolut.
Gibt's ja immer die klassischen Vorurteile in Flirtgesprächen mit Frauen auch. Haben viele Männer bestimmt schon mal gemacht, sportbegeisterte Männer. Genau, unsere eigentlichen Rollen sind natürlich, dass ich als Journalist kurz euch sage, was wir heute vorhaben. Wir wollen natürlich auch über die Rasensaison berichten und reden über die bisherigen Rasenturniere. Heute sind ja in Queens und Halle die wohl bekanntesten Vorbereitungsturniere bei den Männern und combined in Queens bei den Damen und Herren zu Ende gegangen, sowie in Berlin bei den Damen. Darüber werden wir sprechen. Wir wollen vor allem Tatjana Maria ein bisschen würdigen, die ja in unserer jetzt Phase zwischen der letzten und der neuen Folge was Wahnsinniges erreicht hat mit ihrem Titel in Queens letzte Woche. Und wir wollen sprechen über etwas, was für große Aufmerksamkeit in der Tennis-Bubble gesorgt hat, nämlich die Bekanntgabe der Mixed-Paarungen bei den US Open in einem komplett anderen Format, das ja auch kontrovers schon diskutiert wurde. Und natürlich blicken wir nochmal auf die Spieler, die die Rasenplatzsaison bisher dominiert haben, und reden natürlich auch nochmal über Alexander Zverev und seine bisherigen Leistungen. Genau, du bist aber schon wieder im Trainingsmodus drin. Hast das ja jetzt, Berlin hast du ja erklärt, hast du kombiniert mit einer Profieinheit und mit dem Event, zu dem du eingeladen worden bist. Und jetzt legst du nochmal eine Trainingswoche ein. So habe ich das in Erinnerung, richtig?
Ja, genau. Und danach geht es für mich am Wochenende zum Halbfinale der Liga in Österreich. Da spiele ich mit Salzburg am Samstag. Und am Sonntag geht es dann weiter nach Marburg ins schöne Hessen zum ITF 25er, wo ich dann das nächste Turnier spielen werde. Also ist echt ganz cool, so wenn du ein bisschen länger keine Matches hattest, irgendwie Urlaub gemacht hast oder weil du verletzt warst, dann mit der Liga zu starten, da schon mal unter Wettkampfbedingungen ein Match auf jeden Fall zu haben, ist ja eigentlich perfekt. Und dann gehst du halt einfach optimal vorbereitet, finde ich, auch in die nächste Turnierwoche. Und danach wollte ich wahrscheinlich in Braunschweig das Challenger spielen. Ist ja eines der größten in Deutschland. Und anschließend ist dann auch schon Bundesliga, wie ich anfangs schon gesagt habe.
Unser Timing ist aber auch wieder nicht das Beste. Ich habe eigentlich vor, am Freitag nach Wimbledon zu fliegen, zum Media Day, Freitag und Samstag, weil Marburg ist eigentlich nur 70 Minuten von mir entfernt. Wenn ich nicht in Wimbledon wäre, hätte ich eigentlich mal vorbeikommen können.
Ja, ich weiß, ich habe ja gefragt in Wimbledon, ob du da hinkommst. Und mir gesagt, Freitag, da habe ich gesagt, okay, dann kann ich in Marburg spielen. Ich musste gucken, ob die Luft rein ist.
Das ist nochmal eine neue Ebene zu den ganzen zusätzlichen Dingen, die du schon planen musst für dein eh schon kompliziertes Geldspiel. Wo kommt man rein oder so? Musst du jetzt auch noch so, wo ist dieser nervige Podcast-Partner? Kann er das Spiel gucken? Ja, nein. Und was kommt dann wieder für WhatsApp-Nachrichten? Gell? Nein. Aber ich bin noch am Aufträge ergattern und erkämpfen. Sieht ganz gut aus, aber es ist noch nicht so, ihr wisst es ja, ich bin ja hier auch so transparent wie möglich, noch nicht so gut, wie es bei Paris war. Und je nachdem, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen entwickelt, könnte es auch sein, dass ich vielleicht später erst nach Wimbledon anreise oder verkürzt nach Wimbledon anreise. Da habe ich auf jeden Fall mal deinen Turnierplan auch. Also wenn ich nicht vorzeitig anreise, komme ich auf jeden Fall mal einen Tag vorbei, ob du es willst oder nicht. Wenn du es nicht willst, geil. Dann muss ich mich halt als Journalist akkreditieren und setze mich halt nicht in deine Box. Das ist
freue ich mich.
Genau, und was meine persönliche Sache aussieht, du hast es vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, ich habe es ja auch zum ersten Mal auf Instagram ein bisschen prominenter gepostet, das hatte ich ja eigentlich, ich glaube, ich habe es hier schon das eine oder andere Mal im Podcast auch erwähnt, ne, dass ich für den Fechtverband arbeite, ich glaube mich zu erinnern, aber ich habe in meinen sozialen Medien und in Mediengesprächen, da bin ich relativ konservativ mit umgegangen, weil es ja PR ist, ich bin seit einem Jahr Pressesprecher des Deutschen Fechtverbandes, was ein toller Partner geworden ist und ja auch eine sichere Einnahmequelle von mir, die monatlich reinkommt. Und ich habe jetzt ganz tolle Erfahrungen machen dürfen. Es war jetzt einer der Saisonhöhepunkte, die Fecht-Europameisterschaften im italienischen Genua. Die sind wir nehmen heute am Sonntag, den 22.06. auf. Die sind am vergangenen Freitag nach 6 Wettkampftagen zu Ende gegangen. Und ich habe aus Deutschland aus täglich für die Homepage und für Pressemitteilungen Bericht erstattet, aus Verbandssicht. Und da ich journalistisch nicht über Fechten und nicht über den Verband berichte, ist das echt eine gute Sache für mich und eine Win-Win-Situation gewesen. Und der Sportdirektor und das Präsidium und viele tolle Sportler sind echt sehr wertschätzend zu mir und bedanken sich auch für die Arbeit. Und es war anstrengend, aber sehr, sehr wertvoll. Und man kennt das ja noch so von früher. Wir sind ja ungefähr im gleichen Alter, die haben früher bei Olympia echt viele Medaillen immer geholt und waren so Medaillengarant, hatten jetzt aber auch 3 Olympische Spiele nacheinander keine Medaille. Und hatten bei den letzten Olympischen Spielen jetzt in Paris zum ersten Mal auch keine Teams am Start und nur 2 Einzelsportler. Es gibt ja 3 Waffen, wo man sich jeweils fürs Einzel und im Team als Quartett qualifizieren kann. Und die haben jetzt einen neuen Sportdirektor, der mich mit ins Boot geholt hat und die sehr, sehr viele strukturelle Änderungen vorgenommen haben, die jetzt langsam Früchte tragen, aber die machen das ganz langfristig mit Blick auf Los Angeles 2028. Da sollen dann wirklich Ergebnisse zu sehen sein. Haben jetzt eine Einzelmedaille bei der EM geholt und ein paar Top-8-Ergebnisse. 5 von 6 Teams waren auch unter den ersten 8, also haben das Viertelfinale erreicht. Und im Fechten ist das ganz krass. Jetzt war sozusagen ein Höhepunkt, die Fecht-Europameisterschaften, und in 4 Wochen ist einfach die WM. Das heißt, es ist auch so krass, was Spitzensportler aus Randsportarten auch für eine Belastung haben. Die kommen jetzt heim von einem Event, können 1-2 Tage mal ein bisschen runterfahren und müssen dann wieder mit vollem Fokus eigentlich schon in den nächsten Zyklus reingehen, um da in 4 Wochen gegen nochmal eine größere und krassere Konkurrenz abzuliefern. Das wollte ich einfach mal auch hier wertschätzend in dem Podcast erwähnen. Und das war auch der Grund, um die Brücke zum Tennis zu schlagen, warum ihr mich jetzt nicht und warum ihr auch keine Stories gesehen habt von den Turnieren in Halle, Berlin. Genau, aber ich werde jetzt mal die Woche einen Tag in Bad Homburg vorbeischauen. Genau, das nur so zur Info. Wir fangen an mit dem eigentlichen Tennisinhalt. Ihr könnt das wie immer auch in den Shownotes bzw. in den Kapitelmarken nachlesen, wo ihr zuerst reinhören wollt. Mit den Mixed-Paarungen bei den US Open. Wally, du hast dir sicherlich als Tennisfan auch mal reingezogen, welche Paarung es da gibt. Der José Morgado, der portugiesische Tenniskommentator und Twitter-Held, der ja über 200.000 Follower hat, der hat geschrieben, das ist so etwas wie die Erfüllung von Tennis-Fanfiction. Es gibt ja viele Wünsche und viele Fans, die auch so ein bisschen auf die romantischen Beziehungen der Spielerinnen schauen oder mögliche Gerüchte, die sich sowas gewünscht haben. Und da waren einige Paarungen dabei. Was ist denn deine Lieblingspaarung, Wally?
Boah, eine Lieblingspaarung, also...
Oder wenn du keine hast, was ist denn die, die dich am meisten überrascht hat?
Ich müsste sie nur noch mal kurz hier die Liste kurz durchgehen. Da sind drei. Also ich finde natürlich toll Badosa Tsitsipas. Ja, ist geil, dass sie zusammenspielen können. Haben natürlich beide auch diesen Star-Faktor. Dann Alcaraz, Raducanu. Mhm.
Da sind ja jetzt schon wieder die Gerüchte, dass die wieder rausgezogen haben, weil Raducanu wieder verletzt ist. Ich konnte es aber noch nicht verifizieren.
Okay, bleibt abzuwarten. Auf meinem Papier sind sie noch im Feld, deswegen äußere ich mich dazu. Mhm. Die haben ja schon länger damit geliebäugelt, mal zusammen Mix zu spielen. Und genau, sind dann hier jetzt noch auf der Meldeliste. Und natürlich Osaka Kyrgios.
Ja, geil. Okay.
Ist auch eine coole Paarung. Genau, haben alle so ihren Reiz. Sind viele interessante Paarungen dabei. Aber das sind so meine Favoriten. Genau. Mhm. Würdest du mir da so zustimmen oder hast du irgendwie eine Paarung, die dir besonders gefällt?
Ja, du hast es schon ganz gut herausgearbeitet. Ich bringe gerade nochmal alle Hörerinnen auf den gleichen Stand. Das wurde ja schon heiß in der Tennisbubble diskutiert, aber vielleicht weiß der eine oder andere noch gar nicht. In diesem Jahr wird das Mix-Event bei den US Open vor dem Start der Einzelwettbewerbe ausgetragen, in nur 2 Tagen. 16 Doppel sollen dabei in einem veränderten Modus stattfinden. Die Sätze gehen nur bis 4, also nicht bis 6. Und innerhalb von 2 Tagen in der Fanwoche vor den US Open am 19. und 20. August. Und der Anreiz ist auch echt hoch. Die USTA, der amerikanische Verband, wird alleine für die Gewinner des Mix-Wettbewerbs 1 Million US-Dollar Preisgeld raushauen. Also 500.000 brutto each für die Gewinner. Und das ist natürlich auch nochmal ein Anreiz für die ganz großen Spieler. Allerdings ist die USTA auch in der Nominierung mit involviert und hat da natürlich auch Promotion gemacht und die großen Spieler auch extra angefragt. Dementsprechend wird dieser Mix-Doppel ganz anders aussehen als sonst, was natürlich auch mit dem Zeitpunkt zu tun hat. Genau, das mal vorneweg. Es gab auch Kritik, das wurde ja vor 3 Monaten schon bekannt gegeben. Da hat unter anderem Laura Siegemund gesagt, ein ernsthafter Wettbewerb wird zu einem kurzen Show-Event degradiert, dessen Zählsystem Gewinnen oder Verlieren eher zur Glückssache macht als zum Qualitätsmerkmal, hat sie dem Tennismagazin gesagt vor 2 Monaten. Siegemund hat 2016 in New York ja auch einen ihrer 2 Grand-Slam-Titel im Mixed gewonnen. Und eine andere Kritik ist, hier kreiert die USTA ein Event, in dem sie weitestgehend selbst bestimmen kann, wer spielt und wer nicht, anstatt faire Teilnahmebedingungen für alle zu schaffen, auch von Siegemund und Sara Errani und Andrea Vavasori zum Beispiel, die natürlich auch große Mixed-Spieler sind, jetzt ja gerade die French Open gewonnen haben, hatten sich auch kritisch geäußert. Demgegenüber, Wally, steht natürlich die viel größere Aufmerksamkeit, die die USTA damit als Alleinstellungsmerkmal in der Fanwoche vor einem Grand Slam generiert. Und man merkt das jetzt ja auch anhand der Vielzahl an Kommentaren und Bemerkungen, jetzt wo diese Mixed-Paarung rauskam. Und auch wir haben uns entschlossen, dass in diesem Podcast, wir machen ja auch nicht jeden Trend mit und sind ja eher kritisch als Fanboy-orientiert, aber auch wir fanden das so interessant, das hier aufzunehmen. Und das ist ja auch ein Merkmal, das dafür spricht, dass das System zumindest mal mit Spannung erwartet wird und von den Fans, Journalisten, Beobachtern mal genau unter die Lupe genommen wird. Und also alleine schon, dass ich mich auch schon entschlossen habe, das auf jeden Fall anzugucken, und so geht's vielen, weil sie halt einfach neugierig sind, hat die USTA auf jeden Fall schon mal einen interessanten Punkt gemacht. Aber Wolli, du bist ja auch nah dran an vielen Doppelspezialisten und oder Spielern, die Doppel und Mix spielen. Das ist natürlich auch ein herber Schlag für diese Form von Tennisprofi, weil natürlich eine Einnahmequelle verloren geht. Eine nicht unerhebliche Einnahmequelle für Spieler aus der zweiten, dritten Reihe, ne?
Ja, vor allen Dingen die sich halt aufs Doppel konzentrieren. Die sind ja auch meistens die dann weit im Mix kommen. Weil ich glaube zum Beispiel bei dem neuen Wettbewerb sehen wir nicht zwangsläufig die besseren Mixed-Paarungen vom Level her. Mhm. Weil es ist ja auch nicht immer so, dass sich die Einzelspieler, sehr, sehr gute Einzelspieler dann zusammentun und die besten Doppel schlagen. So ist es ja, weiß Gott nicht. Aber wir haben natürlich einen anderen Star-Faktor. Und ich glaube schon, dass es von den Zuschauern her anders angenommen wird. Es wird darauf ankommen, wie mit welcher Leidenschaft und mit welchem Engagement die Spieler das Ganze angehen, weil es ist halt schon so eine Mischung aus Einladungsturnier und Show-Event, weil die Regeln ja auch verändert wurden. Du hast es angesprochen, die kürzeren Sätze. Auf der anderen Seite geht es natürlich um das Preisgeld, aber auch um den US Open Mix-Titel. Den kannst du halt nicht einfach so erfinden.
Ja.
Ich fand es ganz interessant, dass die ATP vor einigen Jahren das erste Mal den ATP Cup aufgesetzt hat. Und das war ja eigentlich ein Event, was komplett aus dem Boden gestampft wurde, aber mit unglaublichem Preisgeld damals schon, sag ich mal, honoriert wurde. Und sie haben die besten Spieler bekommen und sie haben sie nicht nur bekommen, sondern die Spieler haben um ihr Leben gespielt. So hatte ich den Eindruck. Allen voran Djokovic in seinen ersten Teilnahmen dort. Die Spieler waren direkt mit allen Emotionen dabei und das war für mich schon ähnlich zum Davis Cup. Das heißt, du kannst, wenn du den finanziellen Anreiz irgendwie setzt, da schon so eine Wertschätzung und so ein Engagement reinkriegen, dass die Spieler da jetzt nicht nur durch die Beine spielen und da ein bisschen sich die Bälle zuspielen.
Das wird auch safe nicht passieren. Safe nicht. Dadurch, dass das so gestrafft ist auf zwei Tage, also das ist ja sowieso auch, ne, wenn du einem Fußballer sagst, einem Profifußballer, er soll nicht so durchziehen, weil die Verletzungsgefahr hoch ist, dann passiert ja sowieso gerade was, ne? Also wenn das so über zwei Tage relativ kurz in diesem Format ist, werden die natürlich voll durchziehen und das auch ernst nehmen, weil ansonsten funktioniert das Format auch nicht. Also wenn das lächerlich gemacht wird, dann werden die Fans auch buhen und wir als Beobachter, als Einordner werden das kritisieren und alle Beteiligten, so ähnlich wie beim Laver Cup, das natürlich auch offiziell ein Show-Event war, aber da war es ja am Anfang auch so krass, dass alle Sportler so committed waren, weil sie auch von oberster Stelle, von Federer persönlich in Gesprächen gesagt haben, hey, ihr bekommt hier zwar 300.000 Antrittsprämie und ja, es ist ein Show-Event, aber wenn ihr das nicht ernst nehmt und wenn ihr nicht als Team funktioniert, dann machen wir uns hier komplett lächerlich. Und so ist ja mit jedem neuen Format irgendwie. Was ich eher interessant finde, Wolli, ist, dass die USTA ja auch die ITF überzeugen musste, das so mitzumachen, weil die Grand Slams werden ja vom Weltverband organisiert und du hast das völlig richtig dargestellt. Es bleibt ein offizieller US Open Mix-Titel. Also du bist danach Grand Slam-Sieger, obwohl das Format ja verändert worden ist und die Sätze nur bis 4 gehen. Das heißt, die USTA musste auch die ITF überzeugen. Ich weiß nicht, ob sie das mit Geld gemacht hat. Das ist jetzt reine Mutmaßung. Die ITF ist jetzt auch nicht auf Rosen gebettet finanziell, aber irgendeine Lösung müssen die da gefunden haben, weil die Regeln ja schon einschneidend sind. Aber du hättest natürlich diese großen Spieler niemals dazu bewogen, wenn du gesagt hättest, wir spielen jetzt die komplette Fanwoche, das Event 5 Tage in einem normalen Format, dann hätten die alle gesagt, ja komm, wir müssen uns aufs Einzel konzentrieren. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, der einzige Kompromiss, das irgendwie durchzuziehen. Zurückkommend und abschließend zu deiner Frage, ich beantworte sie immer anders. Es gibt auch Paarungen, wo ich gesagt hätte, what the fuck? Also wie kommen die denn zusammen? Ne? Also zum Beispiel Zeng Quinwen und Jake Draper. Wo ich mir denke, so, wie haben die sich denn verabredet? Und haben das die Agenten gemacht? Oder haben die?
Die werden sicher den Cut schlagen
wollen. Genau, das haben wir auch noch nicht erwähnt, ne? Weil es sind ja 16 Paarungen und 8 kommen. Ich musste gerade mathematisch nachdenken, das ist mein Mathe-Grundkurs IQ. 8 schaffen es über den Cut, der relativ hoch ist, und 8 bekommen eine Wildcard. Ja? Also zum Beispiel Alcaraz und Raducanu, hatte ich vorhin gelesen, hätten 28 oder 27, also die müssten eine Wildcard bekommen zum Beispiel. Ja, die wären nicht unter den ersten 8. Zverev und Bencic zum Beispiel auch nicht. Ja, aber es gibt natürlich gewisse Paarungen, die safe eine Wildcard bekommen würden, alleine vom Show-Charakter, also zum Beispiel Osaka, Kyrgios, wenn du 8 Wildcards zur Verfügung hast und die nicht reinnimmst, dann verpasst du was, wenn du das ganz cool machen willst, denke ich, als Veranstalter. Ich bin halt sehr gespannt, ob sie auch 1-2 Wildcards an Paare geben, die wirklich auch Mixed-Qualität reinbringen. Ne? Also wird Sara Errani da mitspielen und vorher Tortellinis essen? Wird Laura Siegemund irgendjemand finden, der gut genug ist, der mit ihr spielt? Und gibt es dann sozusagen einen Clash zwischen den Stars der Einzelszene und den Mixed-Stars, oder wird das ein reines Turnier dieser großen Stars der Einzelszene?
Ja, aber Errani steht ja mit Vavasori auch auf der Liste.
Ja, aber nicht unter,
also
ja, genau. Ja.
Die sind bei den 16, die ich jetzt hier vorliegen habe, dabei.
Sorry.
Und da bin ich zum Beispiel gespannt, weil das ist natürlich das einzige Paar, was richtig eingespielt ist, ja, und die halt auch Woche für Woche auf ihren Doppeltouren und im Mix schon ihre Qualität als Team unter Beweis gestellt haben. Und da bin ich gespannt, wie die sich jetzt schlagen, wenn dann auf einmal ja Einzelspieler und Spielerinnen von Top-10-Kaliber da zusammen auf der anderen Seite stehen, wie sich da schlagen werden. Aber ich glaube, dass die so auch so Geheimfavoriten sein können.
Mhm. Ich finde Rybakina, Taylor Fritz interessant. Die haben ja auch schon mal zusammengespielt. Also auch sportlich interessant. Beides herausragende Aufschlägerinnen. Bencic, die kennen sich übrigens auch seit der Jugend. Haben viele ITF-Jugendturniere zusammengespielt. Deswegen kam das nicht überraschend, dass die beiden sich gefunden haben. Und ich finde vor allem die einheimischen, also die nationalen Paarungen sehr interessant. Also zum Beispiel Djokovic, Danilovic, Andreeva und Medvedev, die natürlich dann unter neutraler Flagge antreten werden. Die finde ich dann noch sehr gefährlich. Hast du einen Favoriten?
Boah. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich dann wirklich die Doppel- und Mix-Spezialisten da schlagen. Weil ich ja eingangs auch gesagt habe, ich weiß nicht, ob die Einzelspieler dann tatsächlich das qualitativ beste Mix stellen. Vom Glamour-Faktor her ist es natürlich schon eine andere Liga. Das Event, glaube ich, wird sehr, sehr viele anziehen und es werden sehr, sehr viele anschauen, weil einfach jede Paarung irgendwie schon richtig cool ist. Wie du schon sagst, es hat so ein bisschen von was von Fantasy-Tennis oder so, wo man sich da so ein bisschen was zusammenstellen kann. Aber sonst, boah, da kann, glaube ich, alles passieren. Deswegen würde ich ihm einfach mal sagen, Geheimfavorit Errani, Vavasori und der Rest, ja, keine Ahnung.
Übertragen wird das dann bei Sport Deutschland TV, die ja seit 2 Jahren die Rechte haben an den US Open. Und wir werden das natürlich weiter beobachten, auch ob Alcaraz und Raducanu spielen werden, weil das hat in der Fanszene natürlich für den größten Lärm gesorgt, weil da gibt es ja immer mal wieder auch die Gerüchte, dass die zusammenpassen könnten, um es so vorsichtig wie möglich auszudrücken. Soweit zu dem Mixed, Mixed-Wettbewerb bei den US Open. Wir haben es, glaube ich, allumfassend zusammengefasst, auch die Kritik mit reingebracht, die natürlich ja auch verständlich ist. Aber abschließend sage ich dir, Wolli, alles, was Aufmerksamkeit bekommt für den professionellen Tennissport und vielleicht auch mal über die Tennisblase hinausschwappt. Und das ist so ein Event, das könnte auch über die Tennisblase hinausschwappen, also wo dann auch mal ein Instagram-Post von der Sportschau kommt vorher. Es gibt ja auch eine Frauenseite von der Sportschau, wo das auch reinpassen könnte. Alles das, was die Mainstream-Medien erreicht, finde ich erstmal positiv, weil es dann auch Werbung für den Tennissport ist oder Aufmerksamkeit auf den Tennissport sendet. So sehe ich das erstmal, nehme aber natürlich auch die Kritik wahr von den von den Spezialisten, die sich da um eine Chance beraubt, sehen. Und andere Grand Slams, das gehört auch zu Wild Wally, die werden natürlich nachziehen, wenn das ein großer Erfolg wird, ne? Oder die werden sich zumindest stark überlegen, was sie da entgegenhalten können im Kampf der vier Grand Slams.
Ja, das wird so ein Testlauf sein und wie du schon sagst, je nachdem, wie der dann verläuft, wird dann auch die Richtung sein für die anderen Grand Slams. Also wenn das einschlägt, dann werden die anderen danach ziehen. Da kann man, denke ich, die Uhr nachstellen. Und es ist ein interessanter Ansatz. Es gibt auf jeden Fall zwei Seiten. Ich kenne ja viele Doppelspieler und Spielerinnen ziemlich gut, deswegen kann ich das mehr als nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch dieses ja echt coole Event, was daraus entstehen kann unter bestimmten Voraussetzungen, die ich als gegeben sehe, dass die Spieler da echt eine coole Show dann irgendwo auch abreißen und darum geht's halt auch. Mhm.
Du sagst, du kennst viele Doppelspieler persönlich. Hast du auch schon mal Kontakt gehabt mit Tatjana Maria, sie kennenlernen dürfen?
Nee, tatsächlich haben wir uns jetzt noch nicht so wirklich kennengelernt. Nee.
Ist natürlich der Übergang, den ihr alle erwartet habt. Nach ihrem Titelcoup im Londoner Queen's Club letzte Woche wollen wir natürlich die Aufmerksamkeit in diesem Podcast schenken, die sie auch definitiv verdient hat. Brutale Leistung. Die älteste Turniersiegerin auf WTA-Level ever, Wally, mit 38 Jahren. Wir wissen als Tennisexperten natürlich nicht erst seit letzter Woche, dass sie auf Rasen richtig, richtig gutes Tennis spielen kann. Sie stand 2022 im Halbfinale von Wimbledon. Aber dass sie jetzt nochmal so einen raushaut, sie hatte auch 8-9 Spiele in Folge verloren davor, kam natürlich unerwartet vom Timing, aber umso beeindruckender. Was sagst du als Profikollege zu so einem Husarenritt? Also das ist wirklich krass.
Wenn es läuft, dann läuft's. Ne? Also ja, du hast es gesagt, verlierst reihenweise in der ersten Runde die Wochen vorher, gewinnst dann in der Quali 2 Matches souverän und hast dann auf einmal direkt wieder ein ganz anderes Matchgefühl. Natürlich spielt dann da auch rein, dass du den Belag wechselst, der fühlt sich direkt anders, kommen andere Situationen zustande. Ja, und wenn du dann anfängst, dich in der Woche wohlzufühlen und dann Richtung Viertelfinale, Halbfinale gehst und da dann gegen richtig gute Spielerinnen gewinnst, dann fängst du natürlich auch an zu träumen. Vor allen Dingen, wenn du jetzt in dem Alter bist, weißt du einfach, ja, was möglich ist, welche Gedanken vielleicht in so einer Woche hilfreich sind, welche vielleicht nicht. Ja, da musst du ja schon irgendwie in deine Erfahrungskiste ein bisschen greifen und weißt einfach, glaube ich, extrem gut, wie du mit so einer Situation umgehen musst. Und ja, dass sie sich dann da irgendwie noch belohnt mit dem Titel. Ich meine, selbst so ein Halbfinale-Finale ist ja schon ein unfassbarer Erfolg, aber dass sie dann halt diese Woche dann noch vergoldet, jetzt neue deutsche Nummer 1 ist, ja wieder tief in den ersten 100 drin, das ist natürlich auch, haben wir ja schon zu Genüge besprochen, was das für eine Ausgangslage ist dann für die nächsten Monate. Es verändert dann auch wieder sehr, sehr viel. Ja, wirft vielleicht nochmal einige Sachen für eine Nationalmannschaft gegen Ende des Jahres oder so durcheinander, weil irgendwo geht es da auch nach Ranking. Ja, also es öffnen sich wieder unglaublich viele Türen, Möglichkeiten und einfach sensationell.
Sie ist ja eh sehr geschätzt im Kreise der Nationalmannschaft des Billie Jean King Cup Teams als erfahrene Kraft. Aber das war natürlich schon positiv verrückt, was da abgegangen ist. Wir können es ja nochmal ganz kurz auch die Zahlen zusammenfassen. Also älteste WTA-Siegerin aller Zeiten, habe ich schon gesagt. Sie hat einfach jetzt nochmal ein Career-High erreicht auf Nummer 43, hat Eva Lys damit überholt und ist jetzt einfach wieder die deutsche Nummer 1. Also Riesenrespekt. Und wir nehmen jetzt eine Woche später auf, genau exakt eine Woche später. Und heute hat sie in der ersten Runde, nachdem sie das Turnier Nottingham abgesagt hat, in Bad Homburg vor einer Stunde verloren. 0-6 und 6-7 gegen Leyla Fernandes, die ehemalige US Open-Finalistin, die sie bei ihrem Turniersieg geschlagen hat. Und das muss man auch vorlesen, Wally, wen sie da geschlagen hat. Fernandes, Muchova, Rybakina, Kies und Anisimova. Ja, und Anissimo ist auch komplett auf dem Vormarsch, kratzt an den Top 10. Ich weiß gar nicht, ob sie durch den Finaleinzug vielleicht sogar schon eingezogen ist, aber absolute Weltklasse-Spielerin besiegt. Und dann kommt natürlich die Frage auf, was kann so eine Tatjana Maria in Wimbledon erreichen, sie stand da, wie gesagt, schon im Halbfinale, ausgerechnet in dem Jahr, in dem es keine Punkte gab, wegen dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der Entscheidung des britischen Verbands, des englischen Verbands, als Reaktion auf die ATP, die russischen Spieler zuzulassen, die das Preisgeld und die Punkte auszusetzen. Aber was sie da zustande im Leisten ist, ist allen klar. Aber du merkst halt auch, dass es in dem Alter nicht jede Woche also das meine ich gar nicht despektierlich, ne? Aber wir wissen alle, du weißt es sogar noch besser. Du hast es selbst erreicht, Turniersiege im Profi-Tennis und kriegst es regelmäßig mit, wie schwierig es ist für Profi-Kollegen von dir, wenn sie so ein Hoch haben, egal in welchem Alter, das dann auch in der nächsten Woche direkt zu bestätigen, weil du hast halt diese große Aufmerksamkeit, du hast die physische Komponente, die verminderte Regeneration, und sie hat es ja richtig gemacht und hat dann erstmal auch rausgezogen aus Nottingham, aber jetzt auch eine Woche später trotzdem jetzt in der ersten Runde verloren. Ich glaube aber sogar, dass das in Bezug auf Wimbledon ein Vorteil sein kann, weil sie jetzt halt eine volle Woche hat, zu regenerieren, zur Anreise, zur Akklimatisierung in Wimbledon. Und dann kommt es natürlich, um eure Fragen vorwegzunehmen oder eure Gedanken, ihr macht euch bestimmt natürlich auch Gedanken, wie weit kann sie da kommen? Ich habe mir da auch lange im Vorfeld des Podcasts Gedanken gemacht, muss man natürlich gucken, wie ihr Sektor, ihre Auslosung, ihr Viertel und ihre Hälfte aussieht, was da für andere Rasenspezialistinnen stehen werden, was vielleicht Gesetzesspielerinnen angeht in ihrem Sektor, die sich nicht so leicht auf Rasen tun. Aber man hat es ja gesehen, Wolli, sie hat da auf Rasen ja jeden geärgert mit ihrem Slice-Spiel. Ich weiß nicht, ich habe mir von jedem Spiel nochmal die Highlights angeschaut und auch einen Satz des Finals gesehen. Diese Defensivleistung ist nicht zu unterschätzen, und sie hat so eine Spielerin wie Madison Keys einfach in dem Sinne auch entnervt, indem sie immer mindestens einen Ball mehr mit Qualität und Unterschnitt und ganz komischen Winkeln zurückgespielt hat, die diese Hardhitterin in den Top 20, Top 10 nicht gewohnt sind. Die spielen diese Bälle zu selten. Also das ist meine Erklärung jetzt als Nicht-Profi. Die spielen diese Winkel und diese Bälle zu selten, um, wenn sie aus der Wohlfühlzone rausgedrängt werden, da eine Antwort unter Druck zu finden. Das ist jetzt so das, was ich aus der Distanz sagen kann.
Ja, da spielen, glaube ich, mehrere Faktoren mit rein. Erstmal ist natürlich der unkonventionelle Spielstil, alles, was du nicht oft machst, was du nicht so kennst, womit du dann im Match dann auch Stress hast, umzugehen, weil du merkst, die Situationen, die ich sonst kreiere, kommen jetzt irgendwie gar nicht zustande. Dann kommt natürlich auch hinzu, dass du die Gegnerin auch aufgrund der Resultate und des Rankings der letzten Wochen bewertest, dann denkst du dir auch, ey, ich bin ja eigentlich viel höher platziert, ich müsste doch die eigentlich locker wegspielen, und so verändert sich da halt die Situation in dem Turnier von Queens von Runde zu Runde. Hast du noch gar nicht gesagt, dass sie ab dem Viertelfinale auch gar keinen Satz abgegeben hat. Sie hat alle Spielerinnen in zwei Sätzen geschlagen, bis auf in der Runde der letzten 16, also aus der Quali raus überhaupt nur einen Satz verloren. Aber um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, dann auch zu Wimbledon, geht es, glaube ich, auch viel um Erwartungshaltung, weil eine gute Woche sollte bestenfalls nicht allzu viel an deiner Erwartungshaltung und dann auch im gleichen Zuge an der Erwartungshaltung von den Außenstehenden ändern, weil sie hat die Woche vor Queens, hat sie in Birmingham erste Runde verloren gegen die Nummer 220 der Welt, das war auch auf Rasen, und jetzt hat sie natürlich, wenn du so ein Turnier gewinnst, die nächste Woche, macht, glaube ich, absolut Sinn, nicht zu spielen, zumal Nottingham auch ein kleineres Turnier gewesen wäre. Bad Homburg hat sie sich dann mit der Wildcard nicht nehmen lassen, auch absolut schlüssig, diese Entscheidung, und dass man natürlich gegen eine Spielerin, gegen die man bei einem Turnier vor ein, zwei Wochen gewonnen hat, dann auch wieder verlieren kann, die ja auch um die 30 steht in der Welt, Fernandes, Das ist immer ein, ja, 50-50 Matches, das ist klar, aber daran sieht man halt auch, dass so ein Turniersieg jetzt in der Rangliste viel macht. Das heißt, sie ist jetzt wieder bei 45, aber ja, Selbstvertrauen kommt auch hinzu, aber die Erwartungshaltung sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, dass sie gegen die Hälfte vom Feld als Favoritin reingeht. Es kommt natürlich viel auf die Auslosung drauf an. Wenn sie da in den ersten Runden vielleicht nicht die super hochgesetzten Spielerinnen oder auch Rasenspezialistinnen bekommt, kann sie sicher da ja einige Runden machen. Aber ich wäre jetzt vorsichtig, nach so einem großen Titel dann irgendwie zu sagen, okay, also so ein Viertelfinale traue ich ihr schon zu, weil dafür muss viel passen. Dafür sind die Wochen drumherum halt einfach ein bisschen zu schwankend, aber das wird sie in ihrem Alter, ja, glaube ich, sehr, sehr gut einschätzen können. Und ja, ich glaube, jede gewonnene Runde ist für sie auch bei aller Qualität, die sie auf Rasen hat, ist für sie, glaube ich, ein Erfolg, weil das Ranking, was sie halt vor der Queens-Woche hatte, ist, glaube ich, ja, das, was ihr Leistungsniveau widerspiegelt. Nichtsdestotrotz, wenn du so ein Turnier gewinnst, zeigst du natürlich auf Rasen, dass du eine unglaubliche Qualität hast und jeder Spielerin gefährlich werden kannst, auch aus den Gründen, die du anfangs gesagt hast, einfach aus der Komfortzone rausholen. Mhm.
Ergänzend zu deiner sehr guten Einordnung, oder ich würde noch auch ergänzen, klar ist ihr eigentliches Ranking gerechtfertigt auf den anderen Belegen. Auf Rasen hätte ich ihr jetzt auch mal ohne den Turniersieg ein etwas höheres Durchschnittsranking gegeben. An guten Tagen kann sie auf Rasen halt richtig krass spielen und richtig große Spielerinnen ärgern, aber dieses Niveau halt immer zu bringen ist immer nicht da. Also hätte ich ihr jetzt vielleicht mal so 50 gegeben oder so, aber das ist jetzt Kaffeesatzleserei. Ich wollte es eher journalistisch ergänzen. Sie ist natürlich erfahren, sowas umzugehen. Und trotzdem, Wolli, wird diese Erwartungshaltung, die du angesprochen hast, nicht leicht sein vor Ort, weil da gibt's gleich mehrere Faktoren. Ich fange mal an aufzuzählen. Amazon Prime ist der übertragene Sender in Deutschland, die da mit einer Mammutruppe kommen, weil sie es groß aufziehen, so wie letztes Jahr auch, mit Moderatoren vor Ort, Expertinnen vor Ort und auch Kommentatoren vor Ort. Also zum Beispiel Dennis Heinemann wird mehrere Tage aus Wimbledon, aus der Box wieder kommentieren. Dementsprechend groß werden die das Turnier da aufziehen und auch vor Ort aufziehen, anders als zum Beispiel Eurosport, die aus der Box in München kommentieren und natürlich dann auch Tatjana Maria als neue deutsche Nummer 1 vorher ins Studio einladen werden. Es wird safe so sein, dass wir als schreibende Journalisten Tatjana Maria vorher anfragen werden für eine Presserunde vor dem Turnier, was es ohne den Turniersieg eher nicht gegeben hätte. Das muss dann auch alles wieder in das Schedule reinpassen, zusammen mit den Dingen, die du eh schon gut machen musst als Spielerin in ihren 30ern, als sportliche Vorbereitung. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, aber da hilft natürlich das Alter und ihre generelle Gelassenheit, damit gut umzugehen. Aber das wollte ich auf jeden Fall noch generell einordnen. Und abschließend zu Tatjana Maria, wenn wir bei Medien-Echo sind, die Bild-Zeitung hat einen großen Bericht nach dem Sieg über sie gemacht, das natürlich dann auch weit verbreitet ist und einfach nochmal ihr Leben zusammengefasst, wo viele Infos drinstehen, die ihr als Tennisfreaks eh schon wisst. Und eine Komponente war mir aber neu und die möchte ich mit euch teilen. Ihr wisst ja, dass Tatjana Maria zwei Töchter hat und die ältere, die ist 11, auch sehr, sehr ambitioniert Tennis spielt. Und die Bild hat geschrieben, dass Tochter Charlotte, 11, gilt als großes Talent. Zitat, sie will ein Champion werden, sagt Mutter Tatjana. Konnte gar nicht anders kommen, denn mit Charlotte im Bauch spielte Maria 2013 Wimbledon. Der Papa ist ja gleichzeitig der Trainer. Der hat früher auch übrigens schon zum Beispiel Venus Williams trainiert, also sehr große Erfahrungen gemacht. Die wohnen auch alle in der Nähe. Und als neue Info war dabei, dass die Tochter bereits einen Nike-Vertrag hat. Inzwischen ist sie so gut, dass sie ihre Mutter regelmäßig einspielt. Früher haben die das ab und zu gemacht, das habe ich auch schon gesehen. Und Maria hat gesagt, wegen ihr spiele ich weiter. Ich möchte mit ihr auf der Tour spielen. Also da müsste sie dann noch weit in den 40ern spielen, am liebsten im Doppel. Und gegen sie bitte nicht. Und jetzt Achtung, nur für das deutsche Billie Jean Cup Team könnte die Tochter nicht spielen. Charlotte wird für Frankreich, die Heimat ihres Vaters, spielen. Die Strukturen sind laut Maria besser als in Deutschland. So steht es zumindest in dem Bildartikel. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber ich fand die Info interessant, weil ich weiß noch, dass wir 2022 in Wimbledon, da war das auch schon Thema, gefragt haben, für welche Nation die Tochter denn spielen könnte. Und da hatten die sich das noch offen gelassen, weil die ja in den USA leben, französische und deutsche Wurzeln haben. Das noch für euch als kleine interessante Randnotiz.
Ja, und als Randnotiz auf jeden Fall. Frankreich ist ja Grand Slam Nation und es ist allseits bekannt, dass die Nationen, die halt einen Grand Slam haben, die halt diese eierlegende Wollmilchsau haben, die Strukturen sind besser. Wie gesagt, wenn du einen Grand Slam hast, hast du einfach schon den Jackpot und deswegen ist es auch irgendwo nachvollziehbar und jetzt irgendwie gar nicht despektierlich oder so dem deutschen Verband gegenüber. Genau, also so würde ich das auf jeden Fall bewerten.
Klar, so kann man das auf jeden Fall bewerten. Und trotzdem hat Frankreich trotz der großen finanziellen Möglichkeiten ja auch Probleme in dem Übergang von talentierten Nachwuchsspielern hin zu absoluten Weltklasse-Spielern. Und die warten ja auch schon sehr, sehr lange auf französische Grand Slam-Sieger. Bei den Damen ist es, glaube ich, Mary Pierce 2000 und Amelie Mauresmo hat danach noch gewonnen. Aber in Paris war es Mary Pierce und bei den Männern warten sie ja sogar schon länger als 40 Jahre seit Yannick Noah auf Grand Slam-Sieger. Halle, mein Lieblingsthema für die heutige Folge, sage ich dir ganz ehrlich und trocken, Alexander Bublik. Alexander fucking Bublik.
Jetzt schneide ich raus.
mein Gott, was eine Geschichte, was ein Spieler auf Rasen auch, aber er hat ja, also, ne, er hat ja in Paris auch gezeigt, zu was er imstande ist, sagen, Viertelfinale. Ja. Und ich fange mal Folgendes an. Er hat ja doch in Paris, er ist ja auch echt ein lustiger Kerl und er nutzt ja auch die sozialen Medien richtig trocken und gut und das mag ich sehr. Und er hat ja auch diese ganz spezielle Beziehung mit dem mit Tennis TV, Entschuldigung, dem ATP-Kanal, weil die natürlich ganz oft auf Instagram seine Highlights posten, weil warum solltest du sie auch nicht posten? Ja, auch wenn es nicht so gut läuft. Und da hat er nach Paris so ein bisschen auf seine charmante, ironische Art nach dem Viertelfinale gegen Jannik Sinner geschrieben. Und das wurde dann Top-Kommentar wegen den vielen Likes. I almost got him. Aber er hat ja relativ glatt verloren, so wie alle anderen Spieler bis zum Finale ja auch gefühlt, bis zu Novak Djokovic zumindest. Und jetzt hatte er einfach nur ganz trocken unter den ersten Post nach dem Sieg gegen Jannik Sinner im, ich glaube es war Achtelfinale, geschrieben, I got him. Und das hat auch wieder mehrere hundert oder sogar tausend Likes bekommen. Und ich mag solche Geschichten einfach total.
Ja, ist einfach ein cooler Humor. Ich meine, er lebt diese Position, die ihm da gegeben wird durch den Tennissport, durch die Aufmerksamkeit, die lebt er halt in allen Zügen aus. Es ist ein Spieler, der immer viel diskutiert wird, aber das belebt einfach die Tour. Er wird diskutiert, wenn es nicht gut läuft und wenn er halt Erfolge hat, dann irgendwie noch umso mehr, dann passieren auch wieder Sachen, über die man sprechen kann nach seinem Matchball. War er sehr emotional und das steht dann wieder im Kontrast mit seinen Äußerungen, dass er sagt, er spielt Tennis einfach nur des Geldes wegen und ja, schenkt teilweise auch Matches ab oder benimmt sich wirklich auch nicht gut in Finals, wo er dann Satz zurückliegt und bei Breakball zum Doppelbreak irgendwie den letzten Punkt dann auch von unten aufschlägt. Also das gehört auch alles mit zu dieser Person dazu. Es ist, glaube ich, nie nur Genie, es ist immer auch ein bisschen Wahnsinn dabei.
Hundertprozentig.
Ja, aber er belebt diese Tour auf eine unglaublich, besondere Art und Weise und sehr, sehr viele positive Sachen natürlich. Viele Äußerungen, die er trifft, sind auch einfach extrem interessant, angefangen von seinem Materialwechsel, dass er das Gefühl hatte, er gewinnt irgendwie enge Matches gegen gute Spieler nicht eine Zeit lang, dann hat er Schläger gewechselt, hat auf einmal nur durch den Materialwechsel mehr Asse bekommen, mehr freie Punkte. Auf einmal fängt er wieder an, Matches zu gewinnen, hat sich vorher extrem Kopf gemacht, woran es liegt. Jetzt
den X-Faktor hat er das genannt in einem russischsprachigen Podcast, also dass sozusagen der Materialwechsel ihm einen kleinen X-Faktor gebracht hat und er auch mehr Tempo erzeugen konnte mit seinen Grundschlägen dadurch. Und ja, der Impuls kam von seinem Trainer tatsächlich.
Ja, also mehr freie Punkte durch einen Aufschlag, das ist natürlich für sein Spiel extrem wichtig. Mhm. Dann versucht, also er hat schon einen klaren Plan, ne? Also er sagt auch, dass er gegen gute Spieler mit normalem Tennis nicht mithalten kann. Er muss das Spiel eklig machen, auf sein Level runterbrechen, es unangenehm machen. Und das macht er mit einer unfassbaren Konsequenz. Ja, er serviert dann halt von unten und manchmal gehen die Sachen schief. Er schafft es immer, das mit einer Prise Humor zu nehmen auf dem Platz, viel zu lachen, auch über sich selbst zu lachen, aber dann auch den Fokus irgendwie nicht zu verlieren, weil das gehört einfach zu seiner Art. Er hat es irgendwie perfektioniert, diese Balance zwischen komplett locker Show, aber dann doch on point da sein können, große Titel gewinnen, zum zweiten Mal jetzt Halle, Nummer 1 der Welt geschlagen und deswegen, also es macht unfassbar Spaß, ihn irgendwie auf der Tour zu haben, ihn zu sehen. Viele, viele Highlight-Bälle sind dabei. Und weil du am Anfang auch Halle gesagt hast, ich dachte halt auch natürlich, weil Kravitz-Pütz Doppel gewonnen haben, das erste Mal für sie. Also ich wollte jetzt noch nicht den Übergang machen, aber was mir da noch eingefallen ist, weil du meintest, Halle ist dein Top-Thema diese Folge. Hat mich unfassbar für die beiden gefreut, auch fürs Trainerteam Lukas Wolf und Dominik Meffert an der Stelle. Und ich weiß, wie viel es den Jungs bedeutet, auch zu Hause so einen Titel zu gewinnen zum ersten Mal. Die haben schon so viel gewonnen, sind inzwischen auch schon so lange dabei und erfahren. Aber das rundet natürlich dann so eine Woche dann für die Deutschen irgendwo auch ab.
Das ZDF hat sogar beide Finals heute im Livestream übertragen mit Kommentar, was ja fürs Doppel auch nicht selbstverständlich ist und eine Wertschätzung. Natürlich muss man sagen, wenn Zverev Finale gespielt hätte, hätten sie es wahrscheinlich ins Live-Fernsehen geschafft, aber trotzdem eine Form von Wertschätzung, die man mal erwähnen kann. Ganz kurz noch zurück zu Sascha Bublik, die es gibt zwei Elemente, die, glaube ich, erwähnenswert sind. Den einen hast du schon gesagt, diesen Schlägerwechsel, den Materialwechsel, weil man muss sich auch mal vor Augen halten, er ist ins Jahr gestartet bei den Australian Open, knapp nicht gesetzt, als 33. ins Jahr gestartet und war zwischenzeitlich jenseits der 70, jenseits der 80 sogar und war ein bisschen verzweifelt, viele frühe Niederlagen, sich bei Masters-Turnieren in der Quali auf einmal wieder befunden, die teilweise auch gewonnen, aber dann in der ersten Hauptrunde verloren, was ja auch safe passieren kann. Und hat dann einen Challenger in Turin eingestreut im Mai und das auch gewonnen, wo er unter anderem krasse Spieler geschlagen hat wie Echeverry, Altmaier und Bu. Also krasses Niveau für so einen Challenger. Dann in Hamburg erste Runde verloren und dann dieser Lauf bei den French Open. Und bei den French Open, Wolli, hat er ja erzählt, dass er in diese Phase hinein, wo es gar nicht gut lief, mit seinem Team einfach gesagt hat, komm, jetzt, also, wir fliegen jetzt einfach mal nach Las Vegas und lassen es uns ein bisschen gut gehen und resetten. Und du hast es ja vorhin schon auch gut zusammengefasst, dass es bei ihm immer ein schmaler Grat ist zwischen dieser Attitüde, mir ist Tennis eigentlich egal, und wenn es nicht läuft, mache ich mal was Verrücktes und ich spiele es eigentlich nur aus monetären Gründen. Und so ein bisschen diesem Selbstschutz, den ja auch Nick Kyrgios lange ausgezeichnet hat, der das ja selbst auch mal in einem Podcast deutlich gemacht hat, auf eine Frage, ob es sein kann, dass er diese Art nur deshalb hat, um sich selbst zu schützen, dass wenn man mit so viel Talent ausgestattet ist und dann nicht performt, den Selbstschutz hat, Selbstschutz vor sich selbst, aber auch der Öffentlichkeit hat. Das hat er fast bejaht mal auf eine Frage. Und so ein paar Tendenzen gibt es ja auch bei Bublik, wenn du schaust, was der für gute Hände hat, was der für Bälle spielen kann, was der für einen konstant krass guten Aufschlag hat und wie der auch teilweise, also gegen Sinner, ich habe das komplette Spiel geguckt, Wally, ja, wann immer er unter Druck stand, hat er halt einfach auch mal einen zweiten Aufschlag wie einen ersten geschlagen mit einer, ja, richtig guten Quote, ja, mit einer Selbstverständlichkeit. Aber wir wissen auch, dass Alex Bublik jemand ist, der halt auch mal, wenn ein Aufschlagspiel zu lange dauert, das dann übertreibt und dann so ein bisschen mental auscheckt. Also wenn man lange genug gegen ihn Widerstand leistet, er sich dann auch manchmal ein bisschen verabschiedet. Aber ich finde, ich war ja nah dran bei den French Open und ich saß auch in seinen Presserunden. Da hat man sehr viel auch über den Menschen Bublik gelernt und genau das nochmal vertieft, was du angedeutet hast, dass ihm das durchaus wichtiger ist und dass er emotionaler mit dem Thema Profitennis umgeht und übrigens auch viel professioneller ist, als man ihm das nur anhand der Aussagen zutraut. Also der macht täglich das Zeug, das man machen muss, um Profispieler zu sein. Er macht vielleicht nicht mehr als der Durchschnitt der ATP-Spieler. Kritisiert das ja auch ab und zu mal, wie professionell jeder geworden ist und wie hoch das Niveau geworden ist, ein bisschen ironischerweise. Aber der ist schon fokussiert genug. Und wenn er das halt zusammen mit Selbstvertrauen und einem positiven Gefühl auf die Plätze dieser Welt bekommt, ist das halt ein Top-20-Spieler an einem emotional guten Tag. Und jetzt bin ich auch, so ähnlich wie bei Tatjana Maria, aber nochmal auf einem höheren Niveau natürlich gespannt, wie das Ganze auf Wimbledon übertragen wird, weil da wird die internationale Aufmerksamkeit der Fachpresse auf jeden Fall auch auf ihn gerichtet sein. Und er mag das nicht so sehr. Deswegen, ich bin sehr gespannt, dann, wenn die Auslosung raus ist und so weiter. Medvedev hat sich ja heute auf der Final, auf der Siegerehrung schon sofern auch geäußert, dass er hofft, dass er in das Sektor von, in das Viertel von Alcaraz kommt. Und in der dritten, vierten Runde, weil er muss ja einen großen Spieler dann, ich weiß gar nicht, wo steht er denn jetzt, Wolli, eigentlich?
Er steht 29.
Ja, aber das reicht nicht mehr für die Setzung bei Wimbledon, oder? Die ist ja schon durch, oder? Ich weiß nicht, wie die Regelung da ist. Da bist du besser als ich.
Ja, also die Setzung von Wimbledon hat sich ja
vor 6 Wochen
nicht,
ne?
nicht immer nur auf die ATP-Weltrangliste bezogen, sondern auch auf quasi eine Rasenrangliste, so wie ich das mal verstanden habe. Also es wurden quasi deine Ergebnisse aus einem bestimmten Zeitraum auf Rasen, also haben da auch mit reingespielt. Deswegen, glaube ich, gab es auch mal Fälle, wo du mit Nummer 30, 32 halt der aktuellen Weltrangliste in Wimbledon nicht gesetzt warst.
Ich glaube aber, das gibt's nicht mehr.
Okay.
2021 wurde das abgeschafft.
Okay. Ich war noch nicht gesetzt, deswegen.
Okay.
Deswegen weiß ich es nicht. Muss ich nicht wissen.
Bevor wir euch was Falsches sagen, es geht natürlich darum, wir müssen gucken, in welches Quarter Bublik kommt, aber wir können sicher sagen, dass kein anderer Topspieler Herrn Bublik in seiner Nähe sehen möchte bei der Auslosung. Wohl wissend, dass Best of Five auch nochmal anders ist als Best of Three, mit der Aufmerksamkeit, die ihm jetzt geschenkt wird. Aber er hat es ja beim physisch krassesten Grand Slam gezeigt, dass er tief in die zweite Woche kommen kann. Also warum nicht auf einem favorisierten Belag, wenn die Auslosung stimmt. Wir werden das auf jeden Fall beobachten und ich auch ganz besonders, wenn ich dann vor Ort bin. Da kriege ich bestimmt auch mal eine Geschichte verkauft zu ihm, weil da gibt es ja so viele Winkel. Da muss man dann eher als Journalist bangen, dass man in die vereinbarte Zeichenanzahl das auch alles reinbekommt, was man dann eigentlich alles reinschreiben will. Also auf jeden Fall einer der interessantesten Spieler auf der Tour. Und du hast
ja,
es natürlich...
Vor allen Dingen, wenn er halt Selbstvertrauen hat, ne? Also mit seinem riskanten Spiel, du hast es angesprochen, wenn er zweite Aufschläge in engen Situationen riskiert, boah, da hilft natürlich Selbstvertrauen nochmal doppelt. Wenn du so riskant spielst und auch aufs Ranking bezogen, er war um die 80, hat dann über Challenger, über Matches wieder Selbstvertrauen getankt, dann eine echt gute Sandplatzsaison gespielt, richtig konstante Ergebnisse mit Paris dann natürlich noch als Abschluss und dadurch, dass er Halle im letzten Jahr halt auch in der zweiten Runde verloren hat, schreibt er jetzt halt plus 450 Punkte, ist jetzt bei 29 in der Weltrangliste und hat für den Rest des Jahres nur noch Wimbledon dritte Runde aus dem letzten Jahr zu verteidigen.
Krass.
Das sind Das sind 100 Punkte und dann nochmal 100, die sich so ein bisschen aufsummieren durch erste Runde beim Masters, wo du mal 10 Punkte oder ja, 10 Punkte bekommst, hat er mal irgendwo eine Runde gewonnen, 50 Punkte. Also es sind Peanuts für den. Das heißt, eigentlich ist die These gar nicht so steil, wenn man sagt, der steht Ende des Jahres Top 20, wie du sagst, weil er hat eigentlich nichts mehr zu verteidigen. Und die Abstände sind da gar nicht so groß. Das heißt, ein, zwei gute Runs bei großen Turnieren. Und das ist ja auf Hardcourt absolut auch möglich. Und dann ist er am Ende des Jahres erste 20.
Gut zusammengefasst. Bei Bublik ist es auch so, dass der auch ein gewisses Ranking braucht, um weniger Vorlaufzeit zu haben. Also ich hatte es ja gesagt, der musste dann in den Masters, in die Qualifikation, hat dann auch ein, zwei Spiele jeweils gewonnen und ist dann ausgeschieden, weil auch die, ich nenne es mal Konzentration und Länge eines Turniers ihm nicht unbedingt entgegenkommt, wenn er dann die Qualifikation braucht. Ein klassisches Beispiel war das Match gegen Sinner. Der Zeitplan hatte sich komplett verschoben aufgrund der langen Matches davor. Die waren eigentlich angesetzt für das erste Match nach 15.30 Uhr und gestartet sind sie gegen 19 Uhr. Und es war wirklich so, dass Bublik ungefähr 20 Minuten gebraucht hat, um sozusagen einzuchecken in seinen Flug-Achtelfinale gegen Jannik Sinner mit letzten Aufruf und Gepäckabgabe, wo Sinner ohne viel zu machen eigentlich mit Break wegmarschiert ist und dementsprechend auch den ersten Satz gewonnen hat. Und als er sich dann sozusagen in dieses Spiel hineingefunden hat, war es halt ein ganz anderes Level. Und das meine ich mit, er ist nicht derjenige, der dann die 4 Stunden Wartezeit mit Tippeln und ständigen Wiederholen von Warm-up verbringt, sage ich jetzt einfach mal, ohne da gewesen zu sein. da gibt es ja auch Spieler, die so professionell sind, dass sie halt alles dafür tun, damit sie trotz so einer langen Wartezeit dann sofort drin sind im ersten Satz, um vielleicht einen Vorteil gegenüber einem Spieler zu haben. Das alles spielt so ein bisschen bei Bublik mit rein. Das noch abschließend dazu. Zurück zu dem, was du
Hatte übrigens eine 0-7 Bilanz gegen Medvedev vor dem Match. Deswegen habe ich ihm das auch nochmal höher angerechnet.
Erstes Match auf Rasen? Hattest du das zufällig gesehen?
Das kann ich dir
Google sagen. Mal schnell und ich sag noch, das ist der zweite Sieg.
Madrid, Dubai, Toronto, Tokio, Paris, St. Petersburg und Challenger in Kasan 2016.
Also wenn das Challenger in Kasan nicht auf Rasen war, dann war es...
Warte. nee, also der Rasen war sicher nicht dabei.
Gut.
Ich wollte nur gucken, ob er bei dem Turnier erste Runde gegen mich gespielt hat, weil ich hatte das erste Mal gegen Bublik nämlich auch da irgendwo in Asien gespielt. Ja.
Okay. Und?
Nee, war glaube ich, ein Jahr zuvor ich gegen gespielt.
Okay.
Sieger in Kasan, Tobias Kamke.
Geil. Stark. Das sind auch immer die Ecken, die man im Advantage-Podcast auch nochmal so in der Randgeschichte von der Randgeschichte nochmal schnell hinkommt. Man fängt an beim Halle-Titel 2025 Alexander Bublik und endet beim Challenger-Titel 2015. In 16, Kasan, ja, 15 oder 16 in Kasan. Ja. Stark. Wir kommen nochmal kurz zurück auf die kleine Lobeshymne, die du schon angefangen hast zu singen für unsere deutschen Doppelspezialisten Tim Pütz und Kevin Krawitz, die heute den Doppelwettbewerb gewonnen haben. Und wie du gesagt hast, ihnen das doch durchaus sehr viel bedeutet, ne, Wally?
Ja, absolut. Also es ist ja ein Riesentitel, vor allen Dingen in Deutschland, aber einfach auch aufgrund der Tradition des Turniers. Also ich glaube, man kann die Wertigkeit von Titeln auf dem Niveau nicht immer zu 100% an der Turnierkategorie festmachen. Deswegen glaube ich schon, dass vielleicht so ein Halle-Titel in der Vita oder einfach so fürs Persönliche vielleicht sogar mehr wert ist als ein Masters irgendwo. Ja, ist vielleicht eine steile These, aber ich kann es mir vorstellen, weil ich es von allen Spielern eigentlich weiß, dass Halle schon auch ein besonderes Turnier ist, einfach aufgrund der familiären Atmosphäre auch und einfach, weil es eine Top-Woche ist dort und deswegen freut es mich einfach sehr, sehr für die Jungs, dass sie sich da belohnen konnten. Man hatte vor ein paar Wochen die Möglichkeit, in München zu Hause einen 500er zu gewinnen.
4-6, 4-6 gegen Verbeek Goransen verloren.
Genau, die hatte man jetzt in der ersten Runde, haben zwischenzeitlich auch nochmal gegen die gespielt und gewonnen. Aber so du willst immer versuchen, so eine Woche irgendwie perfekt zu machen und so ehrenwert ein Finale auch ist. Die Jungs spielen für Titel, weil dafür haben sie einfach schon zu viel gewonnen und waren zu erfolgreich in dem, was sie machen. Und da hat Halle halt noch gefehlt. Und wenn du das jetzt zum 10. Mal gewinnst, dann sagt man vielleicht, ja, ist halt ein 500er, schön und gut. Aber ich glaube halt, so ein erster Titel, den du noch nicht hattest, speziell in Deutschland, ist dann nochmal was Besonderes.
Definitiv, weil Gravitz-Pütz werden auch nicht mehr das Doppel werden, das konstant Woche für Woche die komplette Weltelite auseinandernimmt. Weil dafür ist zum Beispiel eine Komponente so, dass der Körper von Tim Pütz einfach auch verletzungsanfällig ist, meine ich gar nicht despektierlich, ne? Aber es gibt ja eine Verletzungshistorie, das Knie ist belastet, er muss immer ab und zu auch mal rausziehen. Ihr kennt die Geschichte, dass es auch kurzfristig vor den ATP-Finals nicht klar war, wird er überhaupt spielen, wo ich glaube sein Knöchel oder seine Wade, was glaube ich, noch lange behandelt worden ist und es dann auch nicht so leicht ist, einfach mal sofort wieder, wir kennen das ja auch von Einzelspielern, sofort wieder Klick zu machen, vor allem, weil du noch einen Partner hast an der Seite, mit dem es dann auch erst wieder Klick machen muss. Deswegen sind die beiden für mich so Spieler, die immer zu jeder Zeit zu einem Lauf ansetzen können, aber wir sollten als deutsche, ich nenne es jetzt mal Tennisfamilie, nicht den Fehler machen zu erwarten, dass sie ständig am Limit ihres Potenzials spielen, aufgrund der Gesamtumstände, aufgrund des Alters, aufgrund der Verletzungsanfälligkeit und aufgrund dessen, dass es natürlich auch viele gefährliche Paarungen gibt. Und natürlich war das eine Enttäuschung, bei den French Open da in der zweiten Runde rauszugehen. Da hat man aber auch gegen Dodik verloren. Das kann auch mal passieren, einfach gegen einen Doppelspezialisten. Und umso wichtiger ist, glaube ich, jetzt der Push vor Wimbledon, weil das bleibt, glaube ich, das große Ziel der beiden, irgendwann mal einen Grand-Slam-Titel zusammen zu gewinnen. Als letztes verbliebenes Ziel, die haben auf ATP-Ebene viel gewonnen, die haben die ATP-Finals zusammen gewonnen, die haben im Davis Cup tolle Leistungen gezeigt. Aber so ein Grand Slam steht natürlich nochmal auch für die Aufmerksamkeit von Doppelspezialisten über allem. Und da ist jetzt so ein Push definitiv was wert. Ja. Aber wir haben das hier oft genug besprochen, Wally, ne? Im Doppel kann es so schnell gehen, dass dir so ein Push auch nicht alles bringt, ne? Und immer noch 2-3 Punkte dann auch bei einem Grand Slam in den ersten Runden die Richtung vorgeben.
Ja, speziell auf Rasen. Und jetzt bisschen größer halt noch betrachtet, ist nicht so, dass obwohl sie konstant in den ersten 10 sind, dass sie ein Turnier im Monat gewinnen. Im letzten Jahr haben sie Hamburg gewonnen und die Finals natürlich, waren Finale US Open, Wimbledon Viertelfinale. Und dieses Jahr war es halt, obwohl sie eigentlich natürlich bei allen großen Events dabei sind, es war der erste Titel. Und wir wissen auch von den Einzelspielern, wie viel Energie so ein Turniergewinn gibt. Natürlich ziehst du aus guten Ergebnissen und einer guten Form was, aber ein Turniersieg ist irgendwie immer nochmal so ein bisschen extra. Und das ist im Doppel genauso wie im Einzel. Und deswegen glaube ich schon, dass das für Wimbledon auch die besten Voraussetzungen sind, auf jeden Fall. Und gab natürlich auch noch die Historie aus dem letzten Jahr, dass sie in Halle das Finale gegen die Gleichen verloren haben. Gab es nochmal eine kleine Revanche auch. Mhm.
Wir wollen zum Abschluss dieses Podcasts noch ein bisschen über Alexander Zverev philosophieren und daran anknüpfen, was wir bei unserer Folge nach den French Open besprochen haben, und sagen der Vollständigkeit halber vorher nochmal, dass die anderen Tennisturniere heute wie folgt ausgegangen sind. Das WTA-Turnier in Berlin hat die ehemalige Wimbledon-Siegerin Vondrousova gewonnen gegen Wang, im dritten Satz 6-2. Und in England hat Carlos Alcaraz gegen Lehecka 6-2 im dritten seinen Titel geholt. Den nächsten Titel nach den French Open. Nach den French Open schnell mal ein paar Tage feiern und erholen in Ibiza. Und dann den ersten Rasentitel als Vorbereitung perfekt gemacht. Ich habe auch ein bisschen was gesehen diese Woche. Ich habe dann doch immer mal, wenn ich parallel Fechten auf hatte, auch die Streams angehabt. Und das war schon, Wally, wirklich ziemlich gut, ne? Bautista Agut zum Beispiel, der ja auf Rasen immer sehr gefährlich und gut spielt, der auch nochmal Vintage-mäßig zu einem Halbfinallauf angesetzt hat, hat gegen Alcaraz 6-4, 6-4 verloren und das klingt jetzt wie immer nur ein Break, aber das war derart souverän und Alcaraz hat auf Sand nochmal, auf Rasen nochmal mehr als auf den anderen Belegen so einen extravaganten Mix aus, ich habe eigentlich alles im Griff und dann übersteuere ich ein bisschen und bringe mich aber selbst wieder auf die Siegerstraße mit abnormalen Schlägen. Also gegen Bautista Agut war ein Highlight-Schlag dabei, wo er Surf und Volley spielt und einen Halbvolley spielt aus einem Winkel links im T-Feld, der gerade so aufspringt, tödlich cross ins Feld gespielt, uneinholbar. Da weiß ich nicht, ob es einen anderen Spieler gibt. Ich hoffe, du lachst auch aus demselben Grund und nicht, weil ich es so lustig beschrieben habe, aber ich glaube, es gibt keinen anderen Spieler, der unter Druck so spielen kann.
Ja, das stimmt. Manchmal fragt man sich beim Alcaraz, ist es gut, dass er so viel kann, dass er alles kann?
Voll. Weil
manchmal ist so ein bisschen, ja, was willst du haben, was willst du sehen?
Das ist ja auch schwer. Also wenn du so viele Mittel hast.
Das stimmt.
Also ein Spieler, der seinen Kopf nicht kontrollieren kann, weil er so viele Möglichkeiten hat, dass er nicht weiß, wann er welche Schlagauswahl trifft, wird ja von einem limitierteren Spieler, der seinen Kopf aber zusammen hat und immer genau weiß, welchen Schlag ich im Rahmen meiner Möglichkeiten ansetze, wird er ja filetiert.
Ja, das stimmt. Ich hab aber gelacht tatsächlich aufgrund einer wörtlichen Beschreibung des tödlichen kurzen Balles, weil ich glaube, der tödliche Pass, den gibt es im Fußball. Aber im Tennis-Zusammenhang habe ich noch nicht so viel zum Glück.
Tödliche Halbvolley.
Tödliche Schläge erlebt.
Ich meine, das war ein tödlicher Halbvolley.
Deswegen musste ich kurz schmunzeln. Gut,
wie bezeichnest du den?
Ja, kurz. Kurzer Ball, nein, keine Ahnung. Also ein kurzer Halbvolley, weiß ich nicht.
Ja, aber der war auf jeden Fall sehr geil. Der
ist nicht tödlich.
Auf jeden Fall sehr geil. Schaut euch nochmal die Highlights auf YouTube vom Halbfinale an, da ist der dabei. Wenn ihr den nicht gesehen habt, auf jeden Fall sehenswert. Ich wollte nämlich mit Alcaraz den Übergang machen zu Alexander Zverev, der eine gute Rasensaison gespielt hat für seine Verhältnisse. Für jeden anderen Spieler wäre es wahrscheinlich sehr gut, wenn man sagt, man hat Finale und Halbfinale gespielt. In Relation zu seinem Ranking sage ich jetzt mal nur gut. Wenn man sich das Niveau von Carlos Alcaraz anschaut, und dafür kann Herr Zverev ja gar nichts, ist das halt nochmal ein anderes Level, was übrigens Sascha Zverev in Halle selbst gesagt hat. Ich habe jede Pressekonferenz verfolgt, Wally, oder wir fangen mal anders an, ne? Also Sascha hat Finale erreicht in Stuttgart gegen Taylor Fritz verloren, der mittlerweile aufgrund des Head-to-Head mal als Angstgegner bezeichnet werden kann. Einen herausragenden Tiebreak im zweiten Satz gespielt, Taylor Fritz fehlerfrei und offensiv. Und Zverev hat nach eigenen Angaben in Stuttgart die Woche auch als Trainingswoche und als intensive Fitnesswoche auch genutzt. Das betont er ja dann auch mal gerne öffentlich, wahrscheinlich auch ein bisschen auch aus zur öffentlichen Einordnung und ein bisschen aus Selbstschutz hatte er aber gar nicht nötig gehabt, weil er herausragend das Finale erreicht hat und aber Wimbledon im Blick hat und dementsprechend nach ein paar freien Tagen auf Mallorca, wo er golfen war, dann auch die Fitnesseinheiten, so ähnlich wie du das natürlich auch machst, immer einbaust und er hat das halt in diese Trainingswoche eingebaut und in Halle auch sehr, sehr gut gespielt und in einem 3-Stunden-7-Match gegen Daniel Medvedev, gegen den er ja auch ein negatives Head-to-Head hat, verloren, mit sehr vielen positiven Elementen aber. Also ein Finale und ein Halbfinale von Zverev als Vorbereitung auf Wimbledon nehme ich als Beobachter sofort, gib mir hier so beide Hände und sag, das nehme ich als ordentliche Vorbereitung auf Wimbledon-Turnier hundertprozentig. Hätte er, glaube ich, selbst vorher auch blind unterschrieben.
Ja klar, also beim Rasentennis kann es halt immer sehr, sehr schnell gehen. Das hat Jannik Sinner auch nach seinem Aus gegen Bublik gesagt, dass es noch mehr als sonst halt 2-3 Punkte waren. Deswegen glaube ich, ist Sascha froh, dass er 8 Matches drin hat. 2 Niederlagen, mit denen er dann irgendwo leben kann, natürlich auch leben muss. Das sind Spieler, gegen denen er in den letzten Vergleichen nicht einmal gewonnen hat. Ist natürlich schade, dass die dann halt bei deutschen Turnieren auch gegen ihn aufschlagen, aber das bringt halt irgendwie der Sport so mit sich. glaube auch ihm gefallen Titel in Deutschland einfach immer gut, aber da gibt es natürlich genug Spieler, die ihn da auch irgendwie ärgern können und ärgern wollen. Und wichtig ist dann einfach so das Gesamtgefühl, mit dem man rausgeht. Da hat er auch gesagt, dass er halt happy ist, zufrieden mit seinem Niveau, mit seinem Level. Und hat viele Sätze gespielt, viele Sätze gewonnen, ergebnistechnisch auch was gut geschrieben. Das waren jetzt nicht irgendwie Zweitrundenniederlagen. Deswegen glaube ich, dass man getrost sagen kann, dass er mit einer guten Rasenform jetzt nicht auf seinem absoluten Hoch mit zwei Titeln im Gepäck nach Wimbledon reist, aber definitiv gut vorbereitet. Ich finde die Äußerung, die er getroffen hat in Stuttgart, total interessant. Finde ich auch total nachvollziehbar, dass er das so macht. Ich glaube gar nicht, dass es Selbstschutz ist, sondern es ist halt eher so, ja, das ist eine Info. Also die Medien wollen ja auch was von mir wissen. Wenn ich immer nur Sachen sage, die langweilig sind, wenn ich denen nie was gebe, dann wird es auch irgendwann zu langweilig. Das ist ja schon eine Sache, die man sagen kann, wenn man es möchte. Es ist, glaube ich,
nicht. Sollte gar nicht übrigens so negativ klingen, ja, von meiner Seite aus.
Nee, nur, dass nee, also aber ich habe es einfach dann auch so nochmal kurz reflektiert, wie ich das einschätzen würde. Und finde es einfach interessant, dass er der Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, da auch solche Einblicke mitzuverfolgen. Und wenn er das halt macht, dann ist es, glaube ich, schon so. Er hat in Stuttgart kein Doppel gespielt, in Halle schon. Er weiß, dass die Belastung auf Rasen für ihn körperlich, vor allen Dingen, wenn du aus einer Sandplatzsaison kommst, relativ überschaubar ist. Es sind andere Muskelgruppen, die irgendwie angesprochen werden, aber du wirst jetzt dich nicht komplett kaputt spielen und deswegen bietet es sich halt an, mit der Vorlaufzeit bis zu Wimbledon, mit Halle, was dann danach noch kommt, einfach da ein bisschen das Trainingspensum zu erhöhen, als das normal bei einem Turnier, bei einem 250er, 500er machen würde. Und ich glaube, das meint er halt so ein bisschen mit, ich mache eine Trainingswoche, einfach nochmal ein, zwei Einheiten mehr als sonst. Weil es auch, wie gesagt, auf Rasen immer darum geht, möglichst viel Spielzeit zu bekommen am Anfang. Und deswegen, ja, bin ich gespannt. Ich hoffe, dass du dementsprechend lange in Wimbledon bleiben kannst.
Was mich interessieren würde, wäre mal die verschiedenen Muskelgruppen, die du gerade angesprochen hast. Was ist denn, was muss man denn als Profispieler anders körperlich trainieren im Vergleich zu Sand und Rasen?
Ich glaube, trainieren ist dann fast schon zu spät, weil der Wechsel passiert ja innerhalb von zwei, drei Tagen. Du kommst von Sand und dann gehst du einen Tag später teilweise schon auf Rasen. Was bei uns immer irgendwie wichtig war, viel Adduktoren halt viel besser aufwärmen. Und vielleicht auch gerne ein bisschen kräftigen nochmal. Es kann einfach, weil die Schritte sind anders und du kannst natürlich öfters auch mal wegrutschen. Das heißt, die müssen irgendwie bei 100% Readiness sein. Und was du, finde ich, nach dem Training oder nach dem Matches merkst, geht mehr in den Hintern, weil du eine Etage tiefer bist und die Bälle nicht ganz so hoch abspringen. Deswegen musst du einfach tiefer stehen, dich tiefer bewegen. Und bei manchen war es zum Beispiel auch der untere Rücken, nicht unbedingt, weil man irgendwie sich so oft nach vorne beugen müsste zu den tiefen Bällen.
Weil man tiefer steht generell, oder? Auf Rasen?
Ja, und was ich auch gehört habe, halt irgendwie der Untergrund vom Laufen, dass er ein bisschen mehr auf den Rücken geht, aber es ist bei allen auch ein bisschen unterschiedlich, aber vor allem halt so, der Hintern, der wird halt auf Rasen ein bisschen mehr gequält. Und ist natürlich nach Matches, einfach durch die höhere Anspannung, nochmal anders. Du kannst zum Beispiel 2 Stunden trainieren und merkst eigentlich nicht so viel. Dann spielst du 55 Minuten oder 1 Stunde 10, dein erstes Rasenmatch war vielleicht glatt und kommst irgendwie dann vom Platz oder abends merkst du, boah, morgen werde ich das spüren. Also genau, deswegen ist es einfach ein bisschen andere Belastung.
Sehr interessante Einblicke von dir, danke Wally. Zwei letzte Punkte zu Alexander Zverev. Zum einen ein Lob an ihn. Ich habe diese Woche relativ viel Tennis gesehen von ihm. Hast du den Jubel gesehen gegen Sonego?
Ja.
Hast du den gesehen, ja? Der war ja sehr energisch für seine Verhältnisse, für einen Achtelfinalerfolg bei einem ATP-Turnier in die Luft springt. Es hat ihm sehr viel bedeutet, weil Sonego hat eine außerordentlich gute Leistung gebracht. Sascha hat danach gesagt, dass im On-Court-Interview direkt danach, dass er das Gefühl hatte, da schlägt teilweise Karlovic gegen mich auf, Sonego. Und er hatte beim Return große Schwierigkeiten, er hat sich aber reingekämpft. Und was er in dem Match gut gemacht hat, und den anderen auch, ist, wenn er in der Defensive war, Wally, hat er es geschafft, innerhalb einiger Ballwechsel, nicht immer, aber innerhalb einiger Ballwechsel, sich von hinten an die Grundlinie heranzutasten und dann sogar so einen guten Schlag anzusetzen, dass er noch die Transition Richtung Netz schafft. Also in einem Ballwechsel aus der Defensive in die Offensive und mit einem Volley abschließen. Könnte er noch öfter machen oder könnte natürlich auch verhindern, erst in die Defensive überhaupt zu geraten, aber trotzdem habe ich da positive Anzeichen gesehen. Er ist ja auch übrigens, ich habe es letztens nochmal nachgeguckt, in den ATP-Ratings, in den Dingen, die ihnen als Schwäche ausgelegt werden, in den letzten 24 oder sogar in den letzten 12 Monaten oder sogar 18 Monaten deutlich nach vorne gegangen. Also zum Beispiel sein Vorhand-Ranking ist deutlich besser geworden, seine Court-Position ist besser geworden, seine Volleys sind besser geworden. Also die Schwächen sind jetzt noch nicht immer in den Top 10 drin. Seine Stärken sind natürlich ganz oben in den Top 10, aber seine Schwächen sind auch von den 50ern zum Beispiel also seine Vorhand ist jetzt unter den ersten 30, ja, die mir oft als Schwäche ausgelegt wird. So, jetzt gibt es bestimmt auch viele ATP-Spieler, die Vorhand als Stärke haben und in den Ranking-Positionen bei dem Rating drin sind. Das wollte ich nochmal in Relation setzen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Wiederum als Kritikpunkt nenne ich den Tiebreak im Finale gegen Fritz, den Fritz nahezu perfekt gespielt hat. Aber der passt genau zu den Aussagen, ich weiß gar nicht, ob du mir da auch zugestimmt hast, aber die ich auf jeden Fall im letzten Podcast getätigt habe. Was ist, wenn ein Topspieler seine Stärken matcht, das Tempo absorbiert, fehlerfrei mit dem Tempo mitspielen kann? Was mache ich dann unter Druck? Und in diesem Tiebreak ist es ihm nicht gelungen, nachdem er gemerkt hat, nach 3, 4, 5 Ballwechseln, der Junge da drüben, der haut gerade jeden Ball mit demselben Tempo zurück und schlägt sogar noch auf die Linien. Da dann mal zu sagen, okay, ich liege jetzt eh schon 1-3 hinten oder Mini-Break hinten, ich spiele jetzt Surf und Volley, das ist eine Trainingswoche, auch wenn es ein Finale ist, ist jetzt wieder hier von meiner Podcast-Couch natürlich leicht gesagt, aber genau in solchen Momenten würde ich mir dann dieses offensivere Element im Mute der Verzweiflung auch mal, gerade beim Rasentennis, wie du herausgearbeitet hast, wo so wenige Dinge entscheiden, das da nochmal nutzen. Stattdessen hat er dieses Grundlinientennis versucht, mit ihm mitzuspielen und Fritz nur in diesen wenigen Minuten einfach der bessere Spieler gewesen, der fehlerfreiere Spieler gewesen. Und dann ging der Tiebreak sogar, glaube ich, 7-0 oder 7-1 aus. Das wollte ich mit dir noch besprechen in Kombination mit der Becker-Kritik, die wir hier ja aufgegriffen haben. Und in Stuttgart haben die Medien ihn natürlich darauf angesprochen, und da weiß ich von dir ja auch aus einem privaten Austausch, dass du die Antworten von Sascha echt cool und authentisch fandest, ne? Er hat ja gesagt, Becker und Rittner, die können die Kritik äußern, wie sie möchten. Und ich sag's euch hier nochmal im Zitat, damit wir auch nichts Falsches sagen. Auf die Becker-Kritik hat er unter anderem gesagt, in Stuttgart, ich glaube, wenn es bei mir gut läuft, dann mache ich immer alles richtig. Und wenn es bei mir schlecht läuft, dann sind immer alle sehr, sehr schlau. Da gehört Boris leider dazu, hatte Zverev in Stuttgart gesagt. Und er hatte unter anderem auch gesagt, ich weiß gar nicht, warum Barbara Rittner jetzt plötzlich so viel Meinung zu mir hat. Wir haben eigentlich nie persönlich Kontakt gehabt und sie hat auch nie auf dem Niveau gespielt. Aber er hat dann auch noch in dem Nebensatz gesagt, die beiden können behaupten, was sie wollen. Die Kritik gehört dazu, aber er muss das ja nicht dann direkt umsetzen. Und ich hatte ja auch ein Reel gemacht auf unserer Seite, Wolli, wo auch sehr viele Meinungen kamen und Rückmeldungen kamen. Da merkst du ja auch, dass die Tennisfans genau das beschäftigt. Und ich glaube einfach, dass er sich da mit seinem Team durchsetzen möchte. Wir werden da nichts sehen an Veränderung. Ich glaube, es ist so ein bisschen do or die. Also entweder er schafft das mit seinem Team oder halt nicht.
Ja, also so würde ich die Aussagen aktuell auch deuten, vor allen Dingen halt mit dem Ton, in dem er sie getätigt hat. Also erstmal, um nochmal auf den Tiebreak zurückzukommen.
Hast du ihn gesehen halt, eigentlich?
Ja, es war ein relativ typischer Sascha-Tiebreak, weil einige Medien ja auch geschrieben haben, er hat durch einen richtig schlechten Tiebreak hat er den 7-0 verloren. Ja, aber es war kein schlechter Tiebreak. Er hat richtig lange, taffe, zähe Punkte gespielt, wo der andere dann halt in dem Moment besser war. Und das ist natürlich dann so ein bisschen Philosophiefrage. Das ist natürlich, also wenn du 0-7 verlierst, dann hättest du quasi, kannst du jeden Punkt anders spielen. Und weil es kann quasi nicht schlechter werden. Aber du musst halt die Entscheidung in dem Moment auf den Platz treffen. Du bist gerade im Finale, die Partie ist offen. Und dann steht es 0-3, 0-4 im Tiebreak. Und dann auf einmal fängst du an, spielst 3-4 wilde Punkte, gehst weg von dem, was dich dahin gebracht hat. Nimmst dir vielleicht dann die Chance, dass der Gegner nochmal einen Fehler macht. Oder du sagst, du bleibst halt dabei, spielst genauso weiter, spielst das, was du gut kannst. Und wenn der Gegner dann jetzt noch 3-4 Punkte besser ist, so ist Tennis. So, dann muss ich ihm gratulieren, sag super. Aber du hast dann natürlich einen Punkt, weil er muss ja irgendwie an nicht nur an Taylor Fritz vorbei, sondern er, im besten Fall, er muss gar nichts, aber er möchte sich mit Sinner und Alcaraz halt auf größter Bühne messen. Und das haben wir in der letzten Folge auch schon angesprochen. Wenn die beiden halt ihr bestes Level spielen, dann ist es einfach unglaublich schwierig. Und ob da dann jetzt ein anderer Trainer den Einfluss nimmt, das dann zu ändern, ja, haben wir auch drüber gesprochen, ist vielleicht ein Versuch wert. Aber so wie er die Aussagen von Boris und Barbara ja zurückgewiesen hat, auch mit der Begründung, und das hat jetzt in dem Zitat gefehlt, dass er ja öfters mit Boris in Austausch ist und ihm ja so ein bisschen vorgeworfen hat, dass wenn er mit Boris 1:1 spricht, dass sich das dann gar nicht so anhört, kann ich natürlich verstehen, dass du dann, wenn du sowas hörst, öffentlich sagst, ja, okay, aber ich rede doch mit dir, das ist Punkt 1, dann sag's mir vielleicht halt auch so, wie du es öffentlich sagst, weil dann verstehe ich seinen Unmut. Mhm. Weil wenn du intern kommunizierst und dann stellt sich der andere hin und sagt was anderes, dass dich das irgendwie so ein bisschen angreift und du das dann halt auch mal äußerst.
Hat mich auch sehr überrascht, weil wir hatten das ja hier auch energisch diskutiert und auch Paul Häuser ja auch in München im Podcast, der ja in Monte Carlo war, als Boris Becker ja 3 Tage auf dem Trainingsplatz stand mit Sascha. Und das ist 2 Monate her, bisschen mehr als 2 Monate.
Also jetzt für die Rasensaison wird Boris da, glaube ich, nicht zustoßen zu dem Team.
Die hätten sich ja, das wäre sehr interessant gewesen. Boris Becker hat heute die Siegerehrung, die Trophäe übergeben. Das stand schon fest. Also hätte Sascha heute das Finale gespielt, hat ja nicht viel gefehlt. Hat ja auch 4 Matchbälle abgewehrt gegen Medvedev. Also es war ein tolles Spiel, auch ein hochklassiges Spiel. Dann hätten die sich heute gesehen. Wäre es vielleicht aus dem kleinen Punkt sogar vielleicht besser, dass sie noch ein paar Wochen haben, um durchzuatmen. Ja. Er hat aber auch gesagt, er wird sich das auch weiter anhören. Also das wird jetzt nicht das Verhältnis belasten. Sascha ist da ja auch nicht so ein nachtragender Typ. Der haut dann auch mal, weil Sascha haut ja auch mal öffentlich Sachen raus und kann dann aber privat, glaube ich, auch ganz anders sein. Also die werden, ja. Aber was wir ja beide jetzt auch festgestellt haben, kurzfristig, und wir können es, glaube ich, mal auch auf die Saison ausweiten, wird sich da nichts mehr ändern. Wenn das jetzt weiter so geht, wird er vielleicht irgendwann nochmal zu der Erkenntnis kommen, vielleicht mal was anderes machen zu wollen. Aber Stand jetzt ist das meiner Meinung nach ausgeschlossen. Und es geht, glaube ich, auch nicht darum, spielerisch alles auf 180 Grad zu drehen im Kampf gegen Alcaraz und Sinner. Sondern ich glaube, meiner Meinung nach geht es wirklich darum, was ich auf diesen Tiebreak bezogen gesagt habe. Wie kann ich denn das Mindset von Alexander Zverev so nochmal aufbröseln, ihn öffnen für eine Idee, dass ich kurzfristig, wenn was nicht funktioniert gegen die Topspieler, wie zum Beispiel gegen Djokovic bei den French Open oder speziell in diesem Tiebreak gegen Fritz, was anderes mache, was mir eigentlich nicht so liegt. Weil er glaubt noch nicht daran, dass zum Beispiel dann, wenn er eh schon 1-3 hinten liegt, ein Surf, ein Volley ihn zum Erfolg führt. Dass er das kann, wissen wir. Also wenn der führt oder ein gutes Aufschlagspiel hat, dann macht er das ja schon auf natürliche Art und Weise. Oder ich hatte es ja angesprochen, aus der Defensive in die Offensive. Aber es war ein Ballwechsel dabei in dem Tiebreak, wo er nach vorne gegangen ist und dann einen wenig überzeugenden Schritt machte zum zweiten Vorhand-Volley, zu spät dran war, wo einfach wirklich die Überzeugung gefehlt hat und der bleibt dann im Netz hängen und dann stand es halt, glaube ich, 0-4 oder 0-3 und dann hat er den Kopf auch...
Das war zum 0-5.
0-5 war das schon, okay, gut. Und dann hat er den Kopf auch gesenkt und hat gesagt, okay, ich spiele jetzt wieder von der Grundlinie, was soll das Ganze? So, das ist natürlich auch jetzt wirklich, wir sind jetzt im Detail drin, aber ich glaube, du und ihr da draußen wisst, auf was ich eigentlich hinaus will, dass du da jemanden hast, der vielleicht so einen kleinen Impuls setzen kann, wie ich in diesen Phasen aus meiner Wohlfühlzone rauskomme.
Ja, das stimmt. Ich bin gespannt, wie die ganze Diskussion sich in den nächsten Jahren noch entwickelt, weil ich meine, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit stehst als Experte, du musst ja irgendwie immer was dazu sagen und möglichst was Interessantes und wenn es halt irgendwie was Kritisches ist, dann ist es natürlich auch nochmal interessanter. Deswegen sind die Experten da auch nicht immer in der komfortabelsten Situation. Ich sehe es aktuell, frag mich vielleicht in ein paar Wochen oder ein paar Monaten nochmal so, dass wir ein bisschen mehr dahin kommen müssen, dass wir, glaube ich, eher froh sein sollten, dass wir einen deutschen Topspieler haben, der so nah an denen dran ist und wo wir überhaupt mitreden, dass der mal mehr als einen Satz gegen die holt oder überhaupt gegen die auf den Platz geht und wo man sagt, hey, der hat eigentlich eine Chance. Weil Sinner und Alcaraz sind für mich gerade einfach in einer anderen Liga und das gilt es erstmal zu akzeptieren. Aber mir ist es ein Tick zu deutsch, ein Tick zu kritisch.
Die nehmen das natürlich auch auf. Erzähl erstmal weiter.
Ja, das ist die Aufgabe der Medien. So, jeder hat irgendwie seine Brille, mit der er draufschaut, ist auch absolut berechtigt, weil er möchte ja auch diese Turniere gewinnen. Mir macht jetzt keiner den Vorwurf, dass ich gegen die 2-1-Satzführung nicht durchbringe. Aber ich glaube, wir würden uns als Tennis Deutschland ein bisschen mehr den Gefallen tun, auch rückblickend vielleicht, wenn der irgendwann mal aufhört zu spielen, zu sagen, ey, er hat eigentlich 10 Jahre da oben mitgefightet, so 10% mehr Wertschätzung oder einfach nur das auch genießen, dass wir da jemanden haben, der da oben mitspielt, richtig mitspielt und auch schon große Titel gewonnen hat. Ich glaube, im Nachhinein wird man dann auch wieder sagen, ja, boah, so eine heftige Karriere, krass, zu der Zeit habe ich das irgendwie gar nicht so gefühlt, gar nicht so mitbekommen, weil immer war nur, ja, der gewinnt das nicht und das nicht. Aber es ist leider so ein bisschen die deutsche Mentalität und deswegen versuche ich das jetzt gerade so ein bisschen aus dem Blickwinkel und Blickpunkt zu sehen, dass wir da halt einen ganz vorne mit dabei haben.
Du hast ja auch recht, das ist ja auch eine Wahrheit. Aber zur Wahrheit gehört halt auch dazu, dass er diese Erwartungshaltung geschürt hat mit den Aussagen, dass er Grand Slams gewinnen will. Und dann kommt diese deutsche Mentalität und Medienkultur dazu. Ja, aber jetzt zum Beispiel in der Woche, in seiner ersten oder zweiten Pressekonferenz in Halle, hat er so ein bisschen auf seine charmante, ironische Art und Weise auch gesagt, so, ja, ich spiele ja so eine überragend schlechte Saison. Aber ich stehe, egal welches Ranking man als Referenz nimmt, auf Rang 3. Er steht im Jahresranking auf 3 und er steht in der Weltrangliste auf 3, obwohl ich so ein schlechtes Jahr spiele. Und er hat auch betont, ja, Alcaraz und Sinner sind mir enteilt, spielen momentan ein anderes Niveau, aber egal wie man es dreht und wendet, danach komme noch ich. Und dieses Selbstverständnis wird ihm ja schon mal auch in der deutschen Kultur dann als Arroganz ausgelegt in den Social Media Kommentaren, das aber einfach, wenn man es nüchtern betrachtet, ein Selbstverständnis ist, was ein Weltklasseathlet ja auch haben muss und der auch an Zahlen benannt wird, belegt werden kann, ja. Aber er muss sich halt immer an seinen durchaus auch selbstbewussten Aussagen messen lassen und ich glaube, daher kommt ein bisschen diese generelle, also meine Freunde, ne, die jetzt keine Tennisfreaks sind, und das kann man ja als Referenz der deutschen Gesellschaft mal nehmen, also wenn wir mal aus der Tennisblase, aus seinen Fans hinausgehen, da ist auch der Tenor immer nur, ja, Jannik, wann gewinnt er denn mal was? So, weißt du? Und ich antworte dann manchmal so ein bisschen so, ja, du meinst zusätzlich zu den 25 ATP-Titeln, dem olympischen Gold und den zweimal ATP-Finals und den 9 Halbfinals bei Grand Slams und 3 Finaleinzügen. Und dann kommt erstmal so ein ja. Also so, das ist jetzt lachen wahrscheinlich einige, so nach dem Motto Jannik Schneider als Verteidiger von Alexander Zverevs Ehre, aber so ist es ja,
im Ende. Im privaten Bereich.
Ja, ja, also ihr wisst gar nicht, wie oft ich Alexander Zverev schon verteidigt habe. Zu Recht übrigens auch. Weil so nach dieses Image, der wird nie einer, ist halt Quatsch.
Das geht nicht.
Nee, nein, das ist halt also Quatsch. Aber das sagen halt nur Leute, die sich, die nicht so krass in der Materie drin sind, wie wenn ich mich jetzt hinreißen lasse zu, gegen Tadej Pogacar hat ja eh keiner eine Chance, weil ich die ganzen Frühjahrsklassiker nicht gesehen habe und der wurde ja auch 2-3 Mal geschlagen, weißt du, so im Radsport.
Ja.
Das habe ich jetzt übrigens gesagt, um noch ganz kurz Werbung zu machen zum Ende des Podcasts für eine neue Doku der ARD-Doping-Redaktion. Geheimsache Doping über den Radsport, der ja durchaus sauberer geworden ist nach den ganzen großen Krisen, aber eine 45-minütige Doku jetzt zeigt, dass es doch Anhaltspunkte gibt, mehr als Anhaltspunkte gibt. Und ich habe das heute direkt verschlungen. Ich wusste, dass die Doku rauskommt, dass er doch noch nicht ganz sauber ist und immer noch Leute aus der Operation Adalas, Wolli, das war 2019, dieser Erfurter Blutdopingarzt, der ja auch verurteilt worden ist, der darf nicht mehr als Arzt arbeiten und musste ins Gefängnis. Und in den Akten tauchen ganz viele Namen auf und in der Dokumentation geht es unter anderem darum, dass einer dieser Leute, die für diesen Blutdopingarzt gearbeitet haben, der in den Akten auch vorkommt, heute noch bei einem Team Ineos arbeitet. Und auch beim Giro Italia da war. Also hochinteressant und geht es auch um verschiedene Dopingsubstanzen wie IK zum Beispiel, das ich auch schon im Tennis mitbekommen habe, mal gehört habe. Also ganz, ganz interessant. Also wer sich das mal reinziehen will, ist in der ARD Mediathek 24/7 abrufbar. Genau, weil wir sind durch, Wolli.
Ja, cool. Machen wir einen Deckel drauf. Ist ja schon relativ spät. Morgen beginnt die neue Woche.
Yes.
Dann bereitest du dich auf den Abflug vor, oder?
Ja, also ich möchte nochmal einen Tag nach Bad Homburg. Ich muss morgen früh ein paar Telefonate führen, weil ich würde gerne dann auch vor Ort was schreiben. Also ich muss nicht vor Ort was schreiben, aber ich würde dann gerne auch was machen. Da werde ich morgen Telefonate führen, wann sich das anbietet und dann wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch einen Tag mal vor Ort sein. Das ist übrigens auch ein muss man auch mal ein Kompliment machen, ne? Also Bad Homburg ist natürlich eine reiche Stadt und da sind Leute, die das gut finanzieren können und so weiter, aber Bad Homburg ist ja vor einigen Jahren gestartet, so ein bisschen in diesem Kurpark hochgezogen und so weiter, wurde von einigen auch belächelt, aber jetzt über 1 Million Preisgeld, mehrere Top-10-Spielerinnen vor Ort, klasse Teilnehmerfeld und es gibt noch Karten für unter der Woche an der Tageskasse. Also wer in Hessen wohnt oder in Reichweite, was vertretbar ist und vielleicht frei hat oder so, kann ich nur empfehlen, tolles Turnier. Und was wir gar nicht erwähnt haben vorhin, weil es bei Tatjana Maria untergegangen ist, Eva Liss hat heute ja verletzungsbedingt aufgegeben und ich habe noch von vor Ort Infos bekommen. Sie hatte sich ja an den Bauch gefasst. Es ist jetzt nichts gesundheitlich, so mit Magen-Darm, sondern es soll wohl eine leichte Bauchmuskelgeschichte sein. Was wir natürlich hoffen, dass es keine starke Zerrung ist, weil nur noch eine Woche bis zum Wimbledon-Turnier ist und wir natürlich Eva Lüster gerne dabei hätten. Das noch als der Vollständigkeit halber, als Ergänzung. Und das war es dann aber auch wirklich von mir. Ich möchte, Wolli, dir vielen Dank sagen. Es war ein langer Tag für dich heute auch, mit Rückflug und allem drum und dran. Dass du dir die Zeit genommen hast. Und das letzte Wort gebührt wie immer dir.
Das ist ein normaler Sonntag für mich.
Podcast mit Jannik, meinst du? Und technischen Problemen
ja,
vorher.
Ja, du, dass der lang ist und so. Also, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt bis zum Schluss. Ich glaube, es war eine echt coole Folge mit vielen Themen, die wir abgehandelt haben und am Ende auch nochmal einige Sachen angesprochen, die, glaube ich, sehr interessant sind. Hört da gerne rein. Wir freuen uns auf Wimbledon. Jetzt noch die letzten Züge der Rasensaison. Du, Jannik, in Bad Homburg. Und danach freue ich mich auf das ehrwürdigste Turnier, was es gibt im Tenniskosmos. Da werdet ihr auf jeden Fall von uns hören. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.